Teilnehmer bitte sprechen.
Geht los. Ah, es geht los tatsächlich. Heute der Zettelkasten. Julia, du hast einen Zettelkasten, das weiß ich. Wie bist du denn zum Zettelkasten gekommen?
Genau, der Weg zum Zettelkasten. Also ich muss ja sagen, bei mir ist es so, dass ich da noch ganz am Anfang bin. Ich habe also meinen physischen Zettelkasten, der tatsächlich aus Papierblättern besteht. Keine Ahnung, vor anderthalb Jahren oder so. Ich weiß nicht, vor einem Jahr vielleicht. Weiß nicht, so lange ist das jedenfalls noch nicht. Habe ich angefangen, statt irgendwie Notizen zu irgendeinem Buch, was ich lese, angefangen halt die Gedanken, die ich zu diesem Buch hatte, irgendwelche Textstellen, die ich interessant fand oder irgendwie sowas, angefangen halt auf Zettel zu schreiben. Und auf die Idee hat mich halt der Klaus gebracht, weil der das halt wie, so ähnlich wie Luhmann macht, damals gemacht hat, macht er das eben auch und das schon halt sehr lange. Und er hatte auch einige Zettel schon zusammen. Ich weiß nicht, ich glaube mehrere tausend auf jeden Fall. Und und ich fand das irgendwie interessant, weil ich halt dachte so, okay, ich weiß zwar noch nicht, wozu es gut ist, weil in der Regel ist ja so, dass damit halt, sag ich mal, eine Textproduktion passiert. Also man hat dann eben diese Zettel, man sortiert die in irgendeiner Art und Weise ein. Und wenn man dann irgendeine Idee hat oder eine Frage oder sonst irgendwas, dann hat man irgendein System, Stichworte, alphabetisch, wie auch immer. Und schaut dann halt nach und guckt dann halt, okay, was habe ich denn zu dem Thema mir schon mal notiert? Was habe ich denn da, was finde ich da für Assoziationen drin? Und das Interessante ist halt, dass man ja in der Zwischenzeit, also zu dem Zeitpunkt, wo man guckt, hat man ja die Zettel, die da drin sind, auch schon wieder vergessen. Also das ist eigentlich der Sinn der Sache, dass man die Sachen auch vergisst, bevor man sich wieder damit befasst. Und dann ist es halt so, dass man dann eben nicht mehr so wirklich weiß, was man damit gemeint hat sozusagen. Und dass es dann eben so ist, wie als würde man halt mit einer externen Quelle quasi sprechen, als würde man mit dem Zettelkasten kommunizieren sozusagen.
Genau. Okay. Also ich hätte mir jetzt so einen Zettelkasten ganz anders vorgestellt. Also was heißt, also gleich, aber doch anders. Ich hatte mir so eine Vorstellung in meinem Kopf, ich hätte losgelöst von irgendeinem, was ich lese, sondern vielleicht, wenn mir sowas in Filmzitate oder Aussprüche, die ich irgendwo mal im Theater... könnte ich mir das vorstellen, dass man das irgendwie...
Man kann da alles benutzt. Mögliche reinhauen. Also ich habe ja nur, also wie ich halt angefangen habe, und das war halt, sage ich mal, eher so mit Notizen zu Literatur. Aber zum Beispiel der Benjamin, der schreibt sich alles Mögliche drauf. Also ich habe das selber, dieses freie Notieren von Assoziationen, das habe ich irgendwie noch nicht so drauf, weil bei mir kommt das am Ende immer so auf so Definitionsformeln irgendwie raus. Das liegt vielleicht auch mit meiner Vorbildung zusammen, dass ich mich da schwer tue, quasi so Gedankengänge einfach so aufzuschreiben, die mir so kommen. Sondern bei mir sind das dann immer so quasi Definitionen. Aber ich weiß, dass der Benjamin macht das ganz frei. Also der schreibt dann halt wirklich manchmal teilweise nur so ein paar Wörter drauf und das ist dann eben ein Zettel.
Und wie ist das bei dir? Jetzt muss ich mal blöd nachfragen. Also ich stelle mir das vor, vielleicht wie so eine ganz Mini-Karteikarte, halbe Postkartengröße. So stelle ich mir das jetzt vor, weil ansonsten hat man ja physisch irgendwie ein Problem, wenn man da tausende von Dingern hat. Und da steht oben wie eine Art Überschrift. Und dann, wenn du sagst Literatur, dann steht da noch, was weiß ich, habe ich gelesen im Buch XY?
Zum Beispiel. Also,
und das war's.
Das ist ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel der Christian, der macht das ganz anders. Also der hat auch solche Notizen, auch in Form von Karteikarten. Aber der malt zum Beispiel auch. Also der hat auch Zettel mit Kritzeleien und ich weiß gar nicht, wie er die sortiert oder ob er da überhaupt eine Ordnung hat. Auf jeden Fall spielt er auch damit. Und das sind da eben auch so Zettel. Und also ich habe angefangen mit Karteikarten, allerdings wurden mir die dann relativ schnell, also die sind zu dick eigentlich. Also die sind zu dick, wenn man dann viele davon hat, dann hat man halt so viel Pakete irgendwie. Und ich fand das dann nicht so handlich. Und dann und das waren aber, lass mich überlegen, A7 vom Format her. Und dann bin ich irgendwann auf A6. Doch, A5 ist ja halbe A4 und dann nochmal, also
genau, A5 ist, glaube ich, so ein großes Postkartending, oder?
Genau, also A5 ist so ungefähr Postkarte und da davon nochmal die Hälfte. So. Und dann sind wir bei A6 und aber halt aus normalem Notizpapier. Und also das mit den Überschriften ist halt so eine Sache. Also entweder man hat weiß halt gleich, wo man es irgendwie zuordnen will oder was das Thema ist oder wie auch immer. Oder man legt halt erstmal weg. Also die Idee ist ja eigentlich nicht, dass sich behalten, wie bei einem, wenn man irgendwas auswendig lernt, sondern eben das Vergessen. Also dass es eher darum geht, sag mal, die Sachen halt liegen zu lassen und sie tatsächlich irgendein Körbchen zu tun, wenn man sie geschrieben hat und dann eine Weile nicht anzuschauen und dann irgendwann mal wieder und dann anfängt, was fällt mir dazu ein, wie könnte ich das assoziieren? Also ich habe auch ein paar Zettel, da steht noch überhaupt keine Überschrift, weil da habe ich mir mal was notiert, aber da wusste ich noch nicht, wozu das, zu was ich das einordne. Und dann habe ich das eben gelassen und die liegen da eben auch noch rum. Und ich habe halt auch noch keine Sortierung, weil die Sortierung, die ich kennengelernt habe von Luhmann und auch von Klaus, und Benjamin hat mir seine auch mal geschildert, da werde ich noch nicht so warm mit. Also da habe ich irgendwie das Gefühl, nee, das ist noch nicht so meins. Also irgendwie fehlt mir da noch so ein bisschen, vielleicht liegt es auch noch daran, dass ich halt noch nicht so wirklich weiß, was ich eigentlich damit machen will. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, also alleine die Tätigkeit, also sich diese Zettel zu schreiben und diese physisch dann in der Hand zu haben, also das finde ich schon sehr, sehr angenehm irgendwie.
Ja, genau, das wäre jetzt mein, also das interessiert mich ja. Also im Grunde genommen ist es dann wahrscheinlich, also wie du mir das jetzt so sagst, also einerseits ist es sozusagen, ich schreibe das jetzt erstmal auf, dann ist es erstmal sozusagen gespeichert und dann,
also naja, ist ja eigentlich nicht gespeichert, also das verändert sich ja auch.
Also ja, das, aber es ist erstmal iterativ, darauf wollte ich hinaus. Du machst jetzt erstmal was und dann hast du meinetwegen noch die Überschrift weggelassen und im Grunde genommen weißt du auch gar nicht so richtig, wo das dann hinkommt. Also das eine ist sozusagen, dass man sozusagen selbst in diesem Zettelkasten, also auch wenn er zum Vergessen dient, aber man kann ja da, also man muss da drin auch so ein bisschen sich dann noch drum kümmern. Und das andere ist das mit der Ordnung, das ist ja auch interessant, weil eine Ordnung, also sozusagen im Sinne von, also Ordnung, da verbinde ich ja jetzt damit, wiederfinden und dann müsste man ja über das Wiederfinden, also nach dem Motto, wonach würde ich denn danach suchen, also wie würde ich denn da drin suchen wollen, was wäre denn sozusagen, und daraus, das ist nämlich glaube ich das, wo ich denke, die Ordnung in diesem Zettelkasten, die findet sich dann schon.
Naja, weiß ich nicht, also zum Beispiel der Klaus hat halt einen Teil seines Zettelkastens, der ist halt alphabetisch. Und da hat er quasi dann, da kannst du ja dann überlegen, was ich, er sucht jetzt nach Kommunikation und da hat er dann irgendwie sehr viel. Und dann kann er halt sich anschauen, was hat er da alles. Also wie lässt sich das verbinden mit dem, was er gerade irgendwie im Kopf hat. Also jedenfalls habe ich das so verstanden, also ohne Gewehr. Und er nutzt es halt, um Texte zu schreiben, oder er hat halt diese Fragen und dann schreibt er dann einen Text zu und er kopiert sich diese Zettel aus diesem alphabetischen raus, also er kopiert den Zettel und dann macht er halt so eine Kette draus und die sortiert er dann in den nummerierten Zettelkasten ein.
Er hat dazu sagen zwei, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, das eine ist chronologisch, also das eine ist alphabetisch und das andere ist halt nach einer, und da macht das ist aber nur hintereinander weg. Also da, das ist so nochmal eine numerologische Sortierung, wie auch immer. Genau, aber da habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, weil da hatte ich immer so den Eindruck, naja, wenn man es halt da rein sortiert ist, dann ist es eigentlich weg. Also dann ist es da drin und dann ist halt die Frage, was macht man dann damit? Also da weiß ich dann eben so gar nicht so genau, wozu das eigentlich noch dann dient, das nochmal zu nummerieren, weil letztendlich, wenn man dann wieder nachschlagen will, in Anführungszeichen, oder sich Ideen liefern lassen will, dann guckt man ja dann doch eher in den alphabetischen rein.
Denke ich mir. Na, ist das vielleicht so zu verstehen wie, also in der Bibliothek, da gibt es ja diese Nummernklassifikation von so einem Buch, also da gibt es so eine offizielle, sozusagen, was ist offizielle von irgendeinem Bibliotheksinstitut, da steht dann drin, was weiß ich, die Klassifikation für Romane 19. Jahrhundert ist immer 15/21 oder irgend sowas. Und sowas kann ich mir vorstellen, dass das auch sowas dahinter, also so eine Systematik dahinter steht, also die sich sozusagen im Ausstehenden jetzt nicht unmittelbar erschließt, aber die vielleicht nochmal eine andere Ordnung ist als eine alphabetisch. Also man könnte ja auch in der Bibliothek einfach die Bücher nach Autoren alphabetisch einfach aufreihen. Also wäre vielleicht sogar interessant, also was man da finden würde. Oder genau, welche Bücher dann nebeneinander stehen würden. Das ist ja, also das könnte ich mir schon vorstellen. Und jetzt, wenn man sich jetzt, du hast jetzt immer davon gesprochen, dass das sozusagen etwas Physisches ist, was sich anfassen lässt und so weiter, was aber aufgrund seiner Größe ja zwangsläufig dann, also wenn man das jetzt denkt, in was weiß ich, wie viel Zettel man so produziert und so weiter, also das wird ja dann immobil. Und jetzt ist ja die Frage, dass, wie kann man, also sozusagen, wenn man jetzt
ja, es gibt ja das Ganze auch elektronisch, also das gibt es ja schon. Also es gibt schon verschiedene Zettelkastenartige, sag ich mal, Textprogramme, bei denen man eben auch genauso was machen kann. Also man schreibt dann auch eine kleine Notiz und dann hat man das, verschlagwortet man das irgendwie und dann wird das gespeichert. Und da gibt es diverse Konzepte auch mit Cloud-Lösungen. Ich weiß die jetzt nicht im Kopf, wie die heißen, da kann man auch nochmal Lüdische? Ich weiß es nicht mehr genau. Also es gibt diverse, die auch online funktionieren.
Ja, genau. Also
aber Google, da finde ich es halt eben so schade, da fand ich es irgendwie mit dem Stöbern fand ich dann irgendwie nicht so schön. Also wenn man so Zettel hat, die man anfassen kann, ich weiß nicht, ich bin da so haptisch in dem Moment. Ja, aber genau, ich sag mal, das ist halt eine Sache, das würde ich jetzt auch so für mich jetzt, sag mal, von dem anderen, was jetzt noch so dazu kommt mit dem Kollaborativen, das würde ich mal trennen. Also das ist so die Sache, mit der ich halt angefangen habe, bei der ich auch noch nicht weiß. Ich meine, so viele Zettel sind es bei mir noch nicht. Also ich könnte die auch ohne Probleme digitalisieren und auch zur Verfügung stellen oder so in irgendeiner Form. Also das wäre jetzt auch nicht so ein Drama. Also so richtig, wie gesagt, weiß ich noch gar nicht, was ich damit machen will. Aber das, was dabei rauskommt, finde ich auf jeden Fall schon mal interessant. Also alleine die Sammlung an sich. Genau. Und ich meine, die Frage ist eben, also für mich ist es halt so, ich habe ja zum Beispiel wenig Nerven und wenig Zeit, selber Bücher zu lesen. Und ich finde das immer so faszinierend. Die anderen lesen immer so viele Bücher und machen sich da Gedanken und machen sich ihre Zettel. Und ich denke mir immer, es wäre doch schon irgendwie cool, wenn man das irgendwie lesen könnte und dann halt eben gemeinsam einen Zettelkasten füttert, wo man dann auch die Notizen des anderen sieht und dann damit wiederum auch wieder spielen kann. So letztendlich machen wir das ja bei Twitter ja auch. Also jemand schreibt einen Tweet und dann fällt dir was dazu ein. Ja?
Genau, im günstigsten Fall ist das so. Tatsächlich, also genau, genau, wenn man sich das jetzt kollaborativ vorstellt, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich dann aufgrund, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt sowas, also wo sozusagen diese Zettel da irgendwie drinne wären, das wäre dann sowas wie, so, also ich stelle mir das sowas Ähnliches wie so eine Wikipedia vor, also wo das untereinander verbunden ist, weil die Zettel, die können ja auch aufeinander verweisen, also das ist ja für mich so klassisch, Hypertext eigentlich, also da verweist ein Zettel auf einen anderen, in einer netzartigen Struktur.
Das ist aber schon, sag ich mal, das ist dann relativ fix. Also was ich halt bei dieser Sache schön finde, ist halt, sag ich mal, so diese chaotische, erratische Komponente davon. Weil letztendlich weißt du ja nie, was kannst du mal wieder gebrauchen, was findest du überhaupt irgendwie interessant oder was beschäftigt dich in Zukunft oder wie denkst du darüber noch in einem Jahr? Also wenn ich mir zum Beispiel Tweets von vor 4 Jahren durchlese. Ich habe jetzt durch zufällig zufällig bin ich wieder auf so einen alten Account von mir gestoßen, den ich halt 2015 das letzte Mal irgendwie bedient habe. Es ist zum Schmeißen, also es ist echt zum Totlachen, weil ich kenne diese Person nicht mehr. Also ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich kann mich teilweise in die Gedankengänge überhaupt nicht mehr reinfinden. Also das ist wie ein anderer Mensch so. Und so stelle ich mir das eben bei diesen Zettelkasten auch vor, dass man dann halt nach einer Weile Zettel liest, wo man sich entweder was ganz Neues dabei denkt, sozusagen, oder anders halt manchmal überhaupt keinen Anschluss mehr findet oder eben dann wieder was ganz Neues. Und darum, denke ich, ist es auch so, wie als würde man nicht mit seinen also man löst sich, muss sich quasi lösen davon, dass es seine eigenen Notizen sind, weil davon bleibt im Endeffekt nicht mehr viel übrig, außer das, was da steht. Also das, was da...
Das heißt, man könnte ja tatsächlich sowas beobachten wie sozusagen an sich oder sozusagen an seinen eigenen Textproduktionen, sowas wie das Werk ist schlauer als der Autor. Ne? Ich weiß gar nicht, ist vielleicht sogar von Brecht oder sowas. Also indem du sozusagen den Ursprung vergisst und es dir das Ding, was du davor findest, sozusagen, vielleicht ist so, kann man sich auch wirklich so ein Archäologe da so vorstellen, ja, also der so einen alten Zettel wiederfindet, keine Ahnung mehr hat, in welchen Kontexten das mal benutzt wurde und macht sich jetzt so einen Reim da drauf, ne? Also was, ja, genau. was das sein könnte. Und dann schließt er wieder daran an. Das ist eine witzige Sache. Also
ich meine, wie das dann also tatsächlich mit dieser Textproduktion dann funktioniert, ich meine, ich habe das so noch nicht gemacht, von daher kann ich da nur spekulieren. Wie Klaus das macht oder wie Luhmann das damals gemacht hat. Oder Dirk Becker hat ja zum Beispiel auch einen Zettelkasten und so. Und ich denke, es gibt ja auch mehrere Formen von Notationssystemen an sich, die dem wahrscheinlich recht nahe kommen. Aber ich finde das Charmante halt an der Sache immer dieses, dass du, wenn du ein Buch hast, ein Notizbuch zum Beispiel, ich meine, da guckst du nie wieder rein. Das schreibst du voll und dann legst du es weg.
Ja, genau.
Und dann ist das, was da steht, das ist halt dann erstmal so in seiner Form auch fertig. Also das ist dann ein geschriebenes Buch, was du dann irgendwie ganz aufwendig irgendwie verschlagworten müsstest, um da irgendwie wieder was wiederzufinden. Also das ist sozusagen nicht wieder greifbar. Aber so ein Zettelkasten, der lebt halt. Also da packst du was zwischen, da kannst du neue Sachen einfügen, kannst das wegnehmen, kannst das so anders rein und sortieren. Das lebt halt eher. Als irgendwie ein Notizbuch oder noch schlimmer, wenn du dir einfach nur Sachen in ein Buch anstreichst und dann irgendwas dazu schreibst. Dann klappst du das Buch zu und dann sind die Notizen in dem Buch, was du gelesen hast. Und erst, also das ist sozusagen weg. Also das ist sozusagen nicht mehr so ohne weiteres zu benutzen. Und bei so einem Zettelkasten, das findest du, kannst du dir theoretisch das alles nochmal durchlesen. Also da hast du sozusagen punktuelle Zugriffspunkte, die du quasi durch eine Assoziation, die du hast, wenn ich jetzt an irgendwas denke, keine Ahnung, was weiß ich, wie gesagt, Kommunikation ist ein recht weites Feld, aber nehmen wir mal Einschließungsmilieu oder Ausschließungsmilieu und dann gucke ich, habe ich dazu schon mal irgendwas mehr notiert und kann ich damit was anfangen? Und wenn nicht, ist es zu wenig, ich interessiere mich aber dafür, was muss ich lesen, was zu dem Thema zum Beispiel drinsteht? Oder mit wem muss ich sprechen, um da noch irgendwie mehr zu erfahren? Oder wie auch immer, so stelle ich mir das vor. Und das finde ich halt das Schöne. Und wenn man jetzt ein elektronisches System hätte, ein digitales System, was auch noch untereinander, wo man noch mit anderen Leuten vernetzt ist, die auch quasi ihre lose Ideen und ihre losen Zettel in ein System reinhauen, was das in irgendeiner Art und Weise für mich auch zugänglich macht, dann kann ich mir halt vorstellen, dass das eben noch reicher wird, einfach von dem, was man sich halt irgendwie worüber man sich informieren kann, also was man sozusagen damit machen will.
Muss man das aber dann selber verschlagworten oder wie
genau, würde das funktionieren? Genau, also die Idee war letztendlich, wie gesagt, also wir haben ja eben schon gesagt, naja, bei Twitter ist es ja so ähnlich. Also wir hauen ja irgendwelche Sachen raus, haben Hashtags zum Beispiel und dann kann man nach den Hashtags kann man ja suchen, du kriegst die an und dann geht eine Suchmaske auf und die zeigt dir alle neuesten Tweets zu diesem Hashtag an. Und die Idee war eben, sowas selber zu machen, gerade aus den neuesten Diskussionen heraus, weil Twitter ja auch öfter mal Leute irgendwie sperrt, aus unerfindlichen Gründen und dann ist man quasi nicht mehr Herr dessen, was man da irgendwie produziert hat, eben eine eigene Mini-Twitter aufzumachen sozusagen und das ist eben dieses Mastodon. Und dieses Mastodon ist halt ein dezentrales Twitter-Äquivalent, wenn man so will, wo man eigene, sozusagen nicht eine Firma hat oder eine Organisation, die die ganzen Server sozusagen stellt, sondern das Ganze ist dezentral. Das heißt, ich kann mir selber eine sogenannte Instanz aufmachen, die sich dann mit anderen Instanzen, die das gleiche Programm haben, Mastodon, mit denen kann sich's verbinden. So. Und der Charme ist aber, dass quasi auf meiner Instanz dann ich quasi Herr über meine Daten bin. Also ich kann, da können sich auch noch andere Leute anmelden und können da mitmachen. Das war jetzt sozusagen mal die Idee. Aber dass sozusagen nicht jemand anderes sagen kann, nee, das gefällt mir nicht, was du hier schreibst, ich block dich und damit ist das sozusagen verloren. Dass wir da so ein bisschen mehr, das Ganze ein bisschen netter macht.
Aber dann bist du ja sozusagen der.
Ja, aber richtig, natürlich. Okay. Jetzt in dem konkreten Fall war es halt eben so, wir kamen beim Trialog Marburg, kamen wir eben, also mit dem kollaborativen Zettelkasten, die Idee hatte ich auch schon viel, oder wir hatten die auch schon viel früher, nur da war immer so dieses, naja, wer hat denn da überhaupt Bock drauf, wer macht denn da mit? So, das war immer so eher so, naja, okay, wäre halt nice to have irgendwie, aber letztendlich brauchst du auch die Leute, die da irgendwie mitmachen. Und jetzt war es aber so, dass dann doch irgendwie schon recht viele sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen und auch selber fleißig daran sind, sowas zu nutzen. Und jetzt haben wir gesagt, naja, vielleicht schaffen wir es ja diesmal, mal sowas auszuprobieren, einfach als Test, als Experiment, so einen kollaborativen Zettelkasten zu machen. Und haben dann gesagt, naja, wenn wir das irgendwie selber machen, dann bräuchten wir jemanden, der irgendwie technisch versiert ist. Dann ist halt die Frage, naja, wie organisiert man das dann? Und dann kam mal Klaus auf die Idee und hat gesagt, naja, also wenn wir das schon so machen, dass man das irgendwie organisiert, dann machen wir das gleich so, dass wir quasi nicht dieselben Fehler machen, die bei so solchen üblichen, sag ich mal, ehrenamtlichen Spaßprojekten passiert, nämlich dann, wenn es irgendwie erfolgreich ist, also solange es sozusagen nicht erfolgreich ist und, sage ich mal, wir unter uns bleiben, dann ist das immer alles kein Problem. Aber sobald das sozusagen erfolgreich wird, dann stellt sich immer ganz schnell die Frage nach Ressourcen. Also dann hat auf einmal der Admin von so einer Instanz keine Zeit mehr, sich um tausende Accounts zu kümmern, weil das auf einmal, der Aufwand auf einmal steigt und dann implodiert halt sowas schnell. Und dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht, naja, wie kann man sozusagen so eine Art eher das so als Ausschließungsmilieu-Idee nehmen. Das heißt, man limitiert es. Also man limitiert sozusagen die Aufgaben an Zwecken, an konkreten Zwecken und macht halt nicht so eine Versprechungsgeschichte draus oder so eine Gesinnungsgeschichte. So, ich werde mich schon darum kümmern und bla, und ich werde irgendwas tun und dann kann man quasi nur hoffen, dass es halt so ist oder nicht. Ich meine, klar, wenn ich jetzt sage, ich kümmere mich da ein Jahr drum, dann ist das auch ein Versprechen, was ich nicht, wo ich meine, ich kann auch morgen irgendwie einen Unfall haben und das nicht mehr machen können, ja, also das ist jetzt, aber ist das Ganze zu begrenzen, zu sagen, naja, wenn es in einem Jahr noch eine Rolle spielt, also wenn es in einem Jahr sozusagen immer noch wichtig ist und nicht in irgendeiner Art und Weise so verlaufen ist, kann ja sein, also muss ja nicht klappen, dann kann man auch aufhören. Also dann kann man auch sagen, nee, dann ist es okay, dann hören wir nach einem Jahr auf und dann kann, keine Ahnung, der Bock hat, der rettet irgendwie noch seine Daten oder irgendwie oder wir spielen das noch einmal in irgendein Wiki oder wie auch immer und dann ist es fertig. Also dass man sich erlaubt zu sagen, nein, es kann auch aufhören, muss aber nicht. Also es kann aufhören, es darf, es kann eine begrenzte Aufgabe sein, die sich sozusagen an einen bestimmten Zweck richtet, aber es muss halt nicht darüber hinausgehen. Also man muss sozusagen wir werden uns schon darum kümmern und das wird erfolgreich sein. Das ist alles Quatsch. Also das, was, wenn man mit sowas anfängt, von dem man noch nicht weiß, wem das überhaupt was nützt, wem macht es Spaß, wer hat da Zeit für, dann kann man auch genauso gut sagen, naja, wir gucken mal. Wir gucken mal und wenn's so sein soll, wenn sich was selbst organisiert, dann wird sich's auch weitertragen. Aber nicht von vornherein zu sagen, das wird jetzt ein Riesending und wir machen da jetzt hier voll die Kuriosität auf und yeah, sondern eben erstmal sagen, naja, schauen wir mal, was sich durchsetzt und was nicht. Und deswegen war so, und dann hatte der Michael angefangen, hat er selber für sich eine Instanz aufgemacht Und hat dann gesagt, naja, wer Bock hat, der kann sich da ruhig anmelden. Und dann haben sich auch ein paar angemeldet. Und er hat aber gesagt, naja, ich mache das in erster Linie für mich so. Ihr könnt das gerne machen. Aber ich verspreche halt nichts. So. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, das heißt aber auch, dass er ja sozusagen auch morgen entscheiden könnte, naja, dann mache ich es halt wieder zu. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es doch irgendwie cooler, wenn man das nicht sozusagen auf eine Sache, sich auf eine Instanz konzentriert, sondern was wäre denn, wenn man mehrere hat? Also wenn man einfach nicht nur auf einer Plattform rumhängt, sondern einfach auch noch mal mehr Möglichkeiten bietet, sozusagen auch sich unterschiedlich zu vernetzen. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und dann hab ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt einfach und wir investieren da so ein bisschen Geld von dem Geld, was noch von Trialog Magdeburg übrig ist und was an die Britta ging für Wien. Und dann habe ich jetzt damit jetzt diese Instanz aufgemacht. Weil ich hoste die sozusagen nicht selber. Ich habe da keine eigenen Server, sondern ich bezahle da jemanden für das, der das quasi für uns macht. Für ein Jahr. Und da kann man sich jetzt anmelden und ich sag mal, meine Philosophie, oder sag ich mal überhaupt, wenn man sich jetzt, weil du hast es ja eben angesprochen, von wegen, naja, aber jetzt entscheidest du ja, was passiert mit den Leuten da drauf. Ich hab ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Ich habe auch noch keine Regeln da aufgestellt oder sonst irgendwas, weil ich gar nicht wüsste, was soll ich denn da jetzt, was soll ich dann, also ich würde das einfach mal der Erfahrung dann überlassen und sagen, naja, guck mal einfach mal, was passiert. Also ich bin auf jeden Fall keiner, der sofort da so irgendwie den Hammer in die Hand nimmt, aber keine Ahnung. Also ich denke mir mal, wenn da jetzt jemand irgendwas sich so da anmeldet oder irgendwas anderes macht, dann würde ich da auch nicht sagen, nö, das ist jetzt hier ein Zettelkastending, das muss jetzt unbedingt Zettel sein, das ist ja okay.
Genau, also das ist, also wenn du keine Zettel schreibst, dann bist du ja falsch.
Das ist ja auch Quatsch, also ich meine.
Ja, genau. Aber es ist ein Mastodon Account, ja. Sozusagen, so, oder in eine Mastodon-Instanz, genau. Und aber da war, inwieweit ist Mastodon Zettelkasten kompatibel? Also ist das im Grunde ein Zettelkasten oder weil ich ja würde eben.
Genau, das ist ja letztendlich so ähnlich vom Nutzer, von Nutzungsmöglichkeiten ist es letztendlich so ähnlich wie Twitter. Es gibt halt keine Volltextsuche, also das ist ein bisschen eingeschränkt, aber man kann mit den Hashtags halt viel machen. Also mit den Hashtags, das macht das für mich halt zu einem Zettelkasten, dass man halt das Ganze verschlagworten kann mit Hashtags. Und wenn du dann halt nach dem Hashtag suchst, dann findest du eben alles, was dazu passt, was du geschrieben hast oder auch andere noch dazu geschrieben hast. Und das macht es für mich eher zu einer Art Zettelkasten. Wie man dann damit umgeht, ob man dann irgendwie. Also das finden wir zum Beispiel gerade aus. Der Michael, ich hatte von Michael, der ist ja auch schon fleißig dabei, ich hatte von Michael ein paar Toots sozusagen gefunden, die ich ganz interessant fand. Und die habe ich dann einmal retweetet, also so, dass sie quasi bei mir dann reinkommen. Und dann habe ich auch den Link genommen und habe dann auf seinen Tut und habe dann dazu meine eigenen Notizen noch geschrieben. Dann hat aber der Michael seinen Tut, weil das kann man im Gegensatz zu Twitter, kann man das bei Mastodon bearbeiten, hat er seinen bearbeitet und einmal hat sich der Link geändert. Das heißt, das ist also keine geschickte Strategie. Das heißt, da muss man sich halt was anderes ausdenken und da überlege ich jetzt gerade noch, wie man das irgendwie anders machen kann, ob ich dann quasi ihm antworte und es damit dann sozusagen verlinkt ist, also dass ich dann über meine Antwort dann wiederfinde. Also ob ich es retweete und dann darauf antworte oder hole ich auf jeden Fall mit auf meinen Server drauf. Also alles, was sozusagen, was ich retweete, mit dem ich interagiere, das holt Mastodon auch auf den Server mit drauf, also in unsere Instanz dann rein.
Das heißt, ich müsste jetzt erstmal rausfinden, wie ich, wenn ich jetzt meinetwegen bei dir was ablagern möchte oder bei Michael, wie ich von meiner Instanz, auf der ich da im Augenblick bin, sozusagen die Karteikarten sozusagen rüberbringe nach zum Beispiel auf deinen Server.
Ja, du kannst ja auch einfach. kannst auch einfach bei dem Server, den ich jetzt aufgemacht habe, kannst du auch einfach einen Account machen und du kannst quasi so, okay, dann switchen und kannst sagen, naja, wenn ich jetzt kannst einen Zettel schreiben und legst den da nur ab oder du gehst gleich rüber, wie du magst. Also ich meine, theoretisch...
man kann also auf jeder Instanz kann man sozusagen sich anmelden. Also könnte ich jetzt bei dir und bei Michael anmelden und auf dem bleiben, wo ich jetzt bin und also sowas. Und dann das für also jeweils unterschiedliche Zwecke nutzen.
Genau. Also du hast ja im Gegensatz zu Twitter, du hast ja diesen Handle, also dein Name sozusagen @
Ja, wie auch immer, Voite ist das irgendwie. Was
ja, Voite. Genau. Mhm. Und da ist es halt so, da hast du, besteht der Name eigentlich aus @Voite und dann nochmal @ und dann kommt der Instanzname hinten dran. Mhm. Weil das ist wichtig, das ist eigentlich die komplette Adresse sozusagen von dir sozusagen in der Instanz und die Instanz ist halt hinten die Domain, die da hinten drauf steht. Mhm. Bei mir wäre das jetzt zum Beispiel @mutauf @zettelkasten.social. Mhm. Also für die Leute, die Bock haben, Zettelkasten.social.
Okay. Genau. Naja, gut, dass ich es jetzt nochmal gesagt habe.
Ich kündige mich an. Mal sehen. Und dann ist genau. So, was mir eben bei Twitter gefällt, das ist ja immer so eine seltsame Art von Kommunikation. Man kann sich also mehr oder weniger geliebt, aber auf jeden Fall in so ziemlich jeden Schritt einhaken oder auf jeden Tweet sozusagen antworten. Ja. Und das ergibt ja dann also tatsächliche gesprächsähnliche Momente, dann gibt es also Austausch, dann gibt es und manchmal sind Sachen einfach nur mit einem bestimmten Hashtag verbunden, das, was man gerade sich sozusagen angeeignet, sein Erkenntnis oder seine Formel, die man dann ablegt sozusagen, nicht? Also genau. Da hat ja im Grunde der Stefan seinen super Zettelkasten auf die Weise.
Stimmt, der macht das über einen Blog, nicht? Ne? Der zieht das dann ins WordPress rein. Also der jetzt hat, glaube ich, der hat das dann über seinen Blog sozusagen gerettet. Also der twittert ja irgendwie, also so habe ich das verstanden. Und dann hat er seinen Twitter-Account mit so einem WordPress-Blog verknüpft. Mhm. Und dieser Blog zieht dann quasi die Tweets rein in WordPress und verschlagwortet die dort halt mit den Hashtags. Also wie so eine Website. Also so habe ich das.
Also diese vielen Spalten auf dem schwarzen Bildschirm, den man da kriegt, wenn man ihm landet, das ist sozusagen nicht mehr bei Twitter, sondern das hat er sozusagen selber eine Seite aufgebaut.
Also da hat er jemanden, als Blog, genau. Genau, da hat er jemanden beauftragt, ihm das so ein Plugin da zu bauen für WordPress, was das eben kann.
So, dass das Problem, was ich habe, also ich habe jetzt zwar, glaube ich, relativ kontinuierlich mir das immer sichern lassen, also immer wieder sozusagen gesagt, macht mir eine Kopie von dem Twitter-Account. Ich habe noch gar nicht geguckt, was dabei rauskommt. Yes. Das habe ich bisher gemacht. Das hat der sozusagen automatisiert und sozusagen als so ein wirklich reiches, das kann man dann wirklich Zettelkasten nennen, weil er im Grunde hinter jedem... Mhm. Und daraus teilt er ja jetzt per Zufall, per Bot im Grunde, mehr oder weniger, also vielleicht wahrscheinlich gelenkter Zufall, teilt er das jetzt sozusagen immer wieder aus. So, dann, wenn er selber keine Lust dazu denken, dann lässt er seinen Zettelkasten antworten, genau.
Ja, gut, das ging mir auf die Nerven, deswegen habe ich ihn geblockt, aber.
Ja, ich bin noch dabei, Notizen anzulegen, was mich nervt, sozusagen. Die Liste ist jetzt schon ein bisschen lang.
Ich meine, das weiß ich halt auch noch nicht, inwiefern man dann, da dieser Hoster von Mastodon, bei dem ich jetzt bin, also dem wir das Geld bezahlen, der quasi sich um die Technik kümmert, also die Zugriffsmöglichkeiten, die ich dann als Admin habe, die sind auch sehr, sehr eingeschränkt. Also ich kann so ein bisschen an der Darstellungsweise da, dieser Startseite, kann ich ein bisschen spielen. Aber ansonsten ist das relativ wenig. Ich finde es auch okay. Also ich will da auch gar nicht großartig drin rumpuschen. Also das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ich konnte nicht die Zeichenzahl erhöhen. Also ich hätte gerne, weil jetzt sind es diese 500 Zeichen pro Tut. Die hätte ich gerne hochgeschraubt, weil bei Koto, bei der Instanz, bei der ich jetzt auch gelandet bin, vorher, da sind es, glaube ich, 5.000 oder so. Das ist natürlich ganz geschickt. Aber ich glaube für so einen Zettel wird das auch reichen. Also muss man sich halt mehrere schreiben.
Ja, genau. Also meins, ich habe ja also Zettelkästen, die sind aber nicht nach sozusagen Ideenimpulsen geordnet, sondern das sind im Grunde, ich nenne das mal die Ökotope zu den Projekten. Also ich komprimiere, das sind dann aber oft auch schon die Texte. Ne? Also es ist also ja. Im Grunde schon das Endprodukt und nicht irgendwie etwas, was sozusagen erst zu Endprodukten hinführt, nicht, sondern aber das ist also aber eine Struktur, in der ich, also wenn ich da blätter oder wenn ich mich an bestimmte Formulierungen erinnern will, ist das sehr fruchtbar, weil ich dann immer gleichzeitig das ganze Projekt in den Kopf kriege. Nicht? Ja. Und das tue ich gar nicht mal so häufig, weil so mein Hauptding sind Dinge oder das, was man bei Twitter, diese einzelnen Tweets, die dann sofort bei mir buff im Kopf was aufrufen. Und dann habe ich vielleicht noch die Frage, da war doch mal ein Bild oder da hatte ich doch mal eine Stelle in einem Buch und so, dann gehe ich da hin und suche das mir raus. Aber es ist immer so aus den Augen, aus dem Sinn. Und der Zettelkasten ist so eine Möglichkeit, sozusagen wieder vor Augen zu holen. Aber die vielen Gegenstände, die hier überall rumliegen, nicht, das sieht immer so unordentlich aus, das sind also meine eigentlichen Kartei oder Karteikarten, nicht? Weil ich also die Dinge oft bedenke, Verwandtschaften habe, die in Performances hineinhole und so weiter und so reichern die sich mit unheimlich viel Erfahrung und Erinnerung an und das ist sehr effektiv, nicht, weil das nicht schon auf vorgegebene Wörter, also Wörter, Allgemeinbegriffe, das ist für mich so, das ist so weit drüber, es ist eben wie wenn du sagst, blauer Himmel, Meer, Horizont, ach wie langweilig, ne, so drei Sachen, ne, so und das ist das liegt am Begriff, nicht, weil man dann eben das in Worte verwandelt, was man also sinnlich aber als außerordentlich spannend empfinden kann und jeden Tag anders, jede Minute anders und das ist mir dann letztendlich zu wenig anregend, nicht so. Und jetzt aber finde ich Twitter gerade in dieser unglaublichen Wandlungsfähigkeit. Man hat ganz viele Sprachtypen, Impulse, man hat die eigenartigsten Charaktere und so, dann ist das so ein bisschen wie Wolken, ne? Das also mag ich eigentlich. Und andererseits aber sehne ich mich auch so danach, sozusagen so ein paar Klarheiten zu schaffen und dann so was so ein Glossar macht, nicht? Also Versalzungsprozess, ne? Und dann zack, Versalzungsprozess, was ist das, ne? Und wenn dann einer dazu tut, nicht? Das ist also ein bisschen zwischen Twitter und Wikipedia im Grunde, ne? So, wo bestimmte Sachen so wie Auszüge kommen, dann raus und werden einmal hingestellt, nicht? Und kann ich dann wiederfinden. Also so diese Mischung fände ich schon toll. Auch, also meinetwegen Todesco ist ja total radikal da, nicht? Der sagt ja also
mit seinem
also entweder hat er sein System oder er sagt, jede auch nur leise sprachliche Abwandlung ist gültig und müsste dann dabei kommen, ne? So das ist so eine Fotografenerfahrung. Erst wirft man ganz wenig weg, weil man alles super gut findet. Dann wirft man ganz viel weg, weil man also ganz viel Scheiße findet. Und dann irgendwann plötzlich merkt man, dass eigentlich alles interessant ist. Also wenn die Einstellung sich so ein bisschen verändert, ist das irgendwie auch was, ne? Oder wenn das plötzlich einen Fehler hat, unscharf oder überbelichtet oder was, dann kann man sich plötzlich an dieser neuen Qualität berauschen und dann tut man es deswegen rein. Also wirft man wieder nichts weg, nicht? Also dieses und das glaube ich, kann einem, das ist bei Rolf Todesco so, dass der also letztendlich alle Schattierungen für einen eigenständigen Fakt hält, ne? Der also,
ja, aber das ist auch ganz wichtig beim Zettelkasten, da wird nichts weggeschmissen. Also jeder Zettel, der geschrieben wird, hat seine Berechtigung. Also es gibt keine falschen Zettel. Es gibt natürlich Einkaufszettel und solche Sachen oder wo man sich eine Telefonnummer ausschreibt, das würde ich mir da jetzt auch nicht einsortieren. Aber,
ich habe hier noch welche liegen, wo ich also diese Qualität, das liegt immer in der Tasche, ist geknittert, dann hat es hier rumgestanden, hat eine Teetasse drauf gestanden, da ist ein Fleck drauf gekommen und
Ja, das ist egal, weil zur Not schreibst du dann halt nochmal ab, wenn er wirklich ganz, ganz furchtbar aussieht. Aber,
nee, aber dass er fürchterlich aussieht, ist ja der Clou.
Ja, ich habe auch ein paar, zerknüllte Zettel, die ja irgendwo in meiner Tasche gelandet sind und dann sind die so wie in so einer Waschmaschine.
Ja, ich habe als Schüler habe ich immer so Zettel, die ich dann diese Arbeitsblätter, die man da kriegt, nicht? Die waren ja manchmal so A5 und dann habe ich die gefaltet und dann habe ich die nochmal gefaltet, dann habe ich die geknüllt, dann ist sie wieder auseinandergefaltet, dann habe ich sie wieder neu geknüllt, bis das so weiche Lappen wurden, wo dann diese Aufdruckspuren nur noch so ganz milchig, fusselig da so sichtbar waren, nicht? Also das fand ich immer, das weiß ich, bestimmt 1-2 Jahre fand ich das immer super toll. Also so diese Materialqualität, ich weiß gar nicht, was mich da angetrieben hat. Also immer so diese Spannung, was wird da draus, glaube ich, nicht, wenn man das jetzt damit macht. Also, ja. Obwohl das nachher ja bekannt war.
Genau. Aber letztendlich ist es eben auch, dass das, also dieser Zettelkasten, also ich würde nicht sagen, dass es wie ein Lexikon ist. Also es ist eben nicht dazu da, was nachzuschlagen, sondern sich davon sozusagen wieder verzaubern zu lassen. Mhm. Also sich sozusagen von dem, was man da findet, von dem man eigentlich nicht mehr weiß, wofür war das gut oder was hat man sich dabei gedacht, eben genau dieses Vergessen zu nutzen, um sich quasi wieder neu Ideen rauszuholen. Also so habe ich das verstanden. Und ich scheitere nur im Moment so ein bisschen, oder was heißt scheitern nicht, aber ich habe halt irgendwie so die Angewohnheit, und ich glaube, das kommt mit auch aus meinem Studium und auch aus meiner Arbeit heraus, ich habe halt die Angewohnheit, immer so Definitionszettel zu schreiben. Also
aber es war toll.
Ja, keine Ahnung. Toll. Aber das ist halt sehr, naja, aber es ist schon sehr, sehr fest in seiner Form. Also die Form ist halt schon sehr, also Da habe ich wie so ein, ich schreibe letztendlich gerade so ein bisschen Lexikon, obwohl das, was ich schreibe, ja nicht unbedingt vielleicht auch alles, sag ich mal, so lexikarwürdig wäre, sondern das ist ja gerade der Sinn. Also das ist ja nicht alles, das können ja auch irgendwelche Gedankengänge, die du dir gemacht hast, rein. Und das ist ja das so. Und das ist eben dann sozusagen, kann man das halt gut nutzen, wenn man sich davon löst, dass es sozusagen den richtigen und das richtige und das falsche Verstehen halt gibt.
Mm-hmm. Wenn man da genau, aber das ist halt toll. Die Formel ist sozusagen so Minimalismus. Ja. Also so wie Donald Judd, ich weiß nicht, der hat, da kommt mal rein, dann ist das so eine weiße Kiste, die steht da, nicht? Ein perfekter, wunderbar lackierter, geschliffener Kubus, nicht? Mhm. Und dann kommt man näher und dann sieht man, dass oben so eine Rille reingefräst ist. So halbrund, nicht? Also wie so ein halbes Rohr, ne? Und dann guckt man da rein und dann sieht man, dass da innen drin, das eröffnet den Blick ins Innere, und dann sieht man, dass da in dem Kasten so parallel zueinander Sperrholzwände drin sind, nicht? Auch weiß, auch perfekt lackiert, alles, nicht? Aber die sind sozusagen am Anfang eng und werden nachher immer weiter auseinander. Mhm. In so einem kontinuierlichen Prozess des Auseinanderrückens, nicht? Und plötzlich hat er eine neue Definition von so einem Volumen. Man denkt erst, das wäre so kompakt, es wäre gleichförmig innen drin, es wäre auf jeden Fall nicht dynamisch, also ein Würfel hat irgendwie in sich nichts. Und dann plötzlich hat dieser eine innere Dynamik, eine Richtung, ein Vektor, mhm, ne? Und so. Und damit hat er also in dieses hochkonzentrierte Form des Würfels, hat er sozusagen ein neues Verständnis eingearbeitet. Und so ist das, wenn man also eine Formel macht. Also ich mache ja diese Mindscapes und das sind auch so Formeln und die kann man immer wieder neu erschließen. Nicht? Das ist ja super.
Genau.
Gerade weil es dann also so reduziert ist, dass es wieder offen wird. So, also ja. Also ich finde das, also wenn, kann ja noch was anderes drin vorkommen, muss ja nicht immer nur die Formeln sein, aber hast ja eine deiner Formen ist Formel.
Ja, genau. Ja, ich schreibe ja keine Formeln in dem Sinne auf, also keine mathematischen Formeln, sondern das sind ja dann, wie gesagt, irgendwelche Ideen oder Aspekte, die ich aus meinen aus Literatur habe oder was mir sonst so eingefallen ist. Ja, aber die Form ist halt immer eher die einer Definition. Also was ich das Wort ist und dann bla 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 bla. Setzt sich zusammen aus, bla 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 bla. Also das sind immer so, das sind irgendwie immer so, weiß ich nicht. Aber gut, vielleicht ist das so. Dann
also ein Wirbel so würdest du sozusagen dann sozusagen nicht beschreiben, wie Wirbel für dich, was Wirbel für dich sind und so weiter, dann würde es versuchen, sozusagen erstmal den Wirbel als eine Strömungsfigur
Das ergibt sich so. Achso, also okay. ich stelle es fest. Also im Nachhinein stellte ich dann eben fest, wenn ich mir solche Notizen mache, die ich in so eine Form eines Zettels bringe, dann spuck ich da immer so eine Art Definition bei raus. Ja,
ich komme zu dir in den Dings, nur allein, um mir das anzugucken.
Also gut, jetzt in dem kollaborativen, aber ich pack mal ein paar, ich mach mal den Spaß. Also ich nehme mal ein paar von meinem physischen und hau die einfach da rein. Dann kannst du dir das mal angucken. weil die Idee hatte ich sowieso, das einfach mal so ein bisschen anzureichern, einfach um mal zu gucken, wie lässt sich damit arbeiten. Weil das ist ja alles ein Experiment. Also das ist ja einfach ein Versuch. Und man weiß natürlich nicht, erstens, was kommt dabei raus? Kommt da irgendwas dabei raus, was mit dem irgendwer irgendwas anfangen kann? Und lässt sich überhaupt das in eine Form bringen, die geschickt ist für einen selber auch? Also das weiß ich ja auch nicht. Aber bisher habe ich so das Gefühl, dadurch, dass ich zum Beispiel im Büro, wenn mir da irgendwas einfällt, also zum Beispiel habe ich heute über Organisationen nachgedacht, als ich gewartet habe, und dann ist mir was aufgefallen, halt bezüglich der Organisationsstruktur, hierarchisch, Matrix. Also es gibt ja in diesen Ingenieurs, also wie in meinem Unternehmen, ich finde, gibt es halt eine Matrix-Organisation, wo es einmal die hierarchische Spalte sozusagen gibt mit Chef und Chef und Vice President und so weiter. Und dann gibt's noch mal die Projektleiter, die quasi quer dazu in den Teilen sozusagen die Chefs sind von den Projekten. Und die in den Projekten gibt's dann wieder Rollen, die auch wieder hierarchisch sind. Also da gibt's dann einen technischen Projektleiter und dann gibt's einen Systemingenieur und dann so weiter. Und diese beiden Ebenen, die liegen quasi in so einer Matrix übereinander. Aber es ist halt trotzdem noch eine hierarchische Struktur. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann man das auch anders machen, ohne das jetzt hierarchielos zu machen? Also also nicht alle auf eine Ebene. Vielleicht kann man das irgendwie anders vernetzen. Und dann habe ich mir das halt und da fiel mir dann eben dazu was ein. Und das konnte ich dann halt dann schnell mal ins Handy tippen. Das war dann irgendwie interessanterweise dann irgendwie handlicher, als dann jetzt dann einen Zettel zu suchen, den ich dann mit nach Hause nehme sozusagen. Das ging mir doch irgendwie ein bisschen leichter von der Hand. Also, aber zu Hause, wenn ich zum Beispiel jetzt so an meinem Schreibtisch sitze und tatsächlich irgendwas lese oder so, da finde ich das mit den physischen Zetteln einfach schön. Also ich mag dieses Händeschreiben, das habe ich wenig gemacht früher.
Das ist oft bei mir der Weg, dass ich einen Bleistift, also ich habe immer hier irgendwie Zettel liegen, die ich mir schnell hinholen kann.
Zettel habe ich auch und Stift, also ich hab die auch hier liegen.
Dann habe ich den Weg so von der von handschriftlichen Bleistiftnotiz, bis es dann irgendwie dann mit der Maschine auf eine Karte getippt ist, meinetwegen. So. Also diese Zettel sind total hilfreich, weil die Tastatur ist im Zweifel immer langsamer am Telefon oder wenn mir gerade was in den Kopf kommt, dann zwei, drei Worte hingeworfen, dann ist das sozusagen schon mal gesichert, nicht? Genau. Und was habe ich denn da? Zum Beispiel, ich habe nachgedacht über Landschaft und was da für Begriffe sind und dann Region, das kommt dann also Regio und also ist dann irgendwie was Herrschaftliches drin und dann kam ich auf das Wort Areal. Und dann fiel mir in dem Moment, wo ich das Wort hatte, sage ich dann ist es sozusagen nicht real, nicht irreal, sondern areal. Und,
schön. Sehr gut. Ne?
Und dann habe ich das natürlich sofort aufgeschrieben. Da ist dann tatsächlich eine Formel draus geworden mit so Strich dazwischen und also richtig wie so, könnte man also in irgendeinem Formelprogramm auch aufschreiben. Und dann fiel mir ein, dass ja im Englischen ist es ja real. Ne? Dann heißt also im Deutschen tendiert es dazu areal, das heißt also in so eine seltsame Zwischenphase, die nicht so richtig greifbar ist, nicht, aber sehr wohl ganze Gegenden berühren kann, so, nicht, und oder überdecken kann, wie auch immer. Und dann beim Ding ist es ja sozusagen das Reale, nicht, oder ein Reales, nicht. Und dann also plötzlich und dann hat sich da, das heißt dann, das kam dann sozusagen siehe unten, nee, waren wir und dann nochmal real nochmal drunter zusätzlich. Und das war dann auch so eine Karte, nicht. Da ist dann sehr wenig drauf, genau. Die Formel, ne? So, und die spritzt sozusagen ideenlos, ne? Aber sie ist selber nur so eine karge Figur, nicht? Also
ja, genau. Aber theoretisch, also wäre es dann so, du sortierst es dann ein oder eben noch nicht, lässt es erstmal liegen und guckst es ja irgendwann später an. Und entweder fällt dir dann was ein, wo du es reinsortierst, oder du guckst dir die Karte auch nie wieder an. Das kann auch passieren.
Ja, also, genau. Also meistens ist so, dass ich dann irgendwie was schreibe, nicht? Also meinetwegen, ich habe jetzt irgendwie so diesen einen Text zu Architektur ist Geiselnahme, einen Text zur Moderne. Und dann irgendwo kommt so ein Punkt, wo dann plötzlich taucht das Wort Areal bei mir wieder auf. Dann denke ich, ah, verdammt, wie hattest du das damals gemacht? Na? Dann bin ich ein bisschen faul und will die Gedankenarbeit nicht mehr leisten, um dazu. Und dann gucke ich, war das jetzt so, war das unten, war das oben? Und dann gucke ich, in welchem Zusammenhang ich das einsortiert habe. Das ist meistens so, in irgendeinem Projekt ist das entstanden, nicht? Und dann suche ich mir das raus und gucke mir das an und dann ziehe ich mir möglicherweise eine Kopie und ordne die dann auch noch woanders ein. So, das heißt, wenn ich etwas öfter verwende, dann wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, es dann zu finden. So wird einfacher, nicht? Und andere Sachen, da müsste ich also wirklich ganze Kästen so durchblättern, wie war das noch oder so, weil ich dann eben auch nicht mehr hingucke und da helfen mir auch Fotos, die da so mit drin sind und sowas, nicht, wo ich dann plötzlich so visuelle Impulse habe. Oder eben manche Karteikarten sind auch bis an den Rand ganz eng dicht beschrieben. Also da habe ich also noch mit der mit der mechanischen Schreibmaschine, dann habe ich die Karteikarten so reingesetzt, dass also wirklich von Rand zu Rand das ging und ich dann die perfekt dicht hatte und dann aber ganz viele. Das ist dann so meinetwegen längerer Text, der normalerweise wird ja dann über, weiß nicht, 2-3 Seiten laufen und so. Ja. Nicht? Und ist dann auf der Karte. Ja, die gucke ich dann eigentlich viel weniger an. Das sind dann eigentlich nur dann, wenn ich das ganze Projekt nochmal neu verstehen will oder so. Oder für einen Katalog oder für irgendeine Art von Veröffentlichung nochmal brauche oder sowas, nicht? Ja, aber es ist wirklich unterschiedlich. Und ich habe auch Karteikarten, wo ich dann nur so Fotos von Dingen drauf habe. Das habe ich auch.
Ja, wie der Christian. Der hat ja auch ganz viele Kristalleien und Bilder und so weiter. Ja. Hat er ja auch mit dabei, die er dann auch neu...
Ich war ursprünglich der Meinung, dass der Christian so Zeichner ist. Als wir mal miteinander gesprochen haben, da war so das erste, habe ich ihn auch, also so, du bist der Zeichner, so nach dem Motto. Er hat gesagt, ja, Moment, also ich bin doch kein Zeichner, ne? Also, also war schon und war bei mir war sozusagen unter Zeichner eingetütet.
Nee, der hat damit angefangen, da waren wir letztes Jahr zusammen in Berlin, da haben wir uns getroffen, mit dem Klaus, und da hatte der Klaus so einen Zettelkasten-Workshop gemacht, eine Stunde oder so, und hat dann erklärt, wie das beim Luhmann funktioniert und was man damit machen kann und wie er das macht und so. Und das war cool. Das war beim Emanuel. Und da hat er dann damit angefangen. Also da hat er das dann aufgegriffen. Ja, und ich auch.
Weil du gerade sagst, Luhmann, der Luhmann-Zettelkasten, oder was ist der? Also ein Teil, der ist ja mittlerweile digitalisiert und irgendwie zugänglich. Hast du dir das mal angeschaut?
Ja, aber ich sag mal so, den Stein der Weisen wirst du da nicht finden oder den Heiligen Gral. Also, weil der macht nur mit Luhmann Sinn. Der macht sozusagen die Assoziationen, die er da hatte oder die ihn bewogen haben, diverse Sachen so aufzuschreiben, das kann ja kein Mensch mehr, kann er ersetzen. Und also ich glaube, dass der Zettelkasten sozusagen produktiv nur mit Luhmann geworden ist und jetzt so als Artefakt noch vorhanden ist. Und natürlich ist es, wenn man da neugierig ist und dann reinschauen will, hat er jetzt zu dem Thema mal was gelesen oder sowas, dann da findet man das dort. Aber sag ich mal, wirklich was daraus ziehen, also wie gesagt, das wäre dann eben so Assoziation, also so wie wir jetzt. Aber dass man da jetzt quasi was Buchäquivalentes rausnimmt, das bezweifle ich.
Nee, wobei, ich würde auch lieber selber einen machen, als da...
Ja, eben. Also ich finde eben, dieses selber machen, das ist halt die Sache. Ich meine, theoretisch könnte man ja den Luhmann-Kasten auch da reinhauen. So, und dann spricht man mit dem Luhmann-Kasten. Aber nee, also ich glaube tatsächlich, dass der Reiz ist, das selber zu machen und einfach mal zu gucken, was kommt dabei raus. Und weißt du, wir haben ja immer noch dieses Problem, zum Beispiel was jetzt Wikipedia hat, mit diesem Kampf um Konsens. Also ich habe so das Gefühl, das wird... Also das kann ist schwierig zu verstehen. Vielleicht kann ich das noch mal ausführen, was mich daran, sag ich mal, auch hindert, da in irgendeiner Art und Weise mitzumachen. Weil die Erfahrung ist die, dass sozusagen Konsens in Form einer Wikipedia, also was kommt da überhaupt rein, ja, was ist relevant, was interessiert überhaupt irgendjemanden, ist Teil einer Diskussion. Also das ist Punkt 1. Also erstmal überhaupt irgendwas anlegen, naja, dann muss man erstmal sagen, na, ist das überhaupt relevant und nach welchen Kriterien wird das bestimmt. Und was passiert ist, die Leute argumentieren mit irgendwelchen Quellen, die Leute suchen was zusammen. Und genauso eben über das Thema selber, also ist das, was da steht, richtig? Also was heißt das überhaupt? Ist es richtig? Und dann geht es wieder los. Dann suchen die Leute wieder Quellen, dann wird wieder argumentiert. Und das ist für mich der Kampf um Konsens. Also letztendlich
aber gewinnt... Also der Kampf um Konsens, also ich sag mal so, wenn wir jetzt sozusagen hier in unserem Skype-Gespräch sind, ja, und uns über irgendwas unterhalten oder sowas, dann sind wir vielleicht dazu gezwungen, irgendwie gemeinsam eine Sprache zu finden. Aber wenn ich jetzt meine Zettel schreibe, dann kann dir das ja vollkommen egal sein.
Und ja, genau.
Und das ist doch, und wenn ich der Meinung bin,
wir müssen uns nicht abstimmen.
Ich fange jetzt Unsinn an, dort rein zu schreiben. Also was weiß ich, irgendwas, dann ist das doch, also erstens mal, du kannst es ja gekonnt ignorieren. Genau. Dein Zettelkasten bleibt ja davon unberührt. Also mit dem, also genau, und dieses Wikipedia-Zeug, es gibt so grundsätzliche, also entweder man macht das wie so ein Orchester, also dann ist man gezwungen, sozusagen, also ein Orchester kann nur gemeinsam Musik machen, also die müssen sich irgendwie darauf einigen.
Es ist halt eine Organisation.
Und da gibt's auch, also da kann man jetzt, ja, das ist noch nicht mal demokratisch, weil man kann ja nicht sagen, also die Hälfte des Orchesters spielt so und die andere Hälfte spielt irgendwie anders. Das geht ja nicht. Und das ist, glaube ich, das, was der Wikipedia passiert, dass die irgendwie in so einem komischen Orchesterzustand sind.
Ja, genau. Und vor allen Dingen, ich meine, sie versuchen sich zwar dann manchmal dazu zu retten, indem sie zum Beispiel, also für System gibt es, glaube ich, irgendwie 10 verschiedene Systembegriffe, weil niemand mehr sagen kann, das ist ein System. Fängt man jetzt an, System auszugliedern in System Biologie, System Physik, System Chemie, System sonst irgendwas, ja, Soziologie und so weiter. Aber worum es mir geht, ist, dass sozusagen diese Einigung, was ist denn jetzt wahr? Also was ist denn das, was jetzt das und das bedeutet? Was versteht man unter diesem Begriff? Was versteht man unter der Geschichte? Also da wird ja auch Geschichte gemacht. Also da wird dann eben geschrieben, was weiß ich, Kaiser Franz so und so hat dann am so und so vielten das und das gemacht. So, und dann kann einer sagen, nein, ich habe hier eine Quelle und die sagt, nein, das war nicht so. Also was stimmt jetzt so? Und dann muss es verhandelt werden. Und das muss verhandelt werden. Und das ist halt sozusagen der Kampf. Weil für mich ist es ein Kampf, weil ich habe das, wie gesagt, das habe ich schon öfter mal erzählt. Ich habe das früher in der Partei erlebt, wenn man irgendwie ein Wahlprogramm oder ein Grundsatzprogramm schreiben wollte, dann musste man sich einigen. Was soll da rein? Was soll das sein, was wir repräsentieren? Und so letztendlich sortiert sich diese Wahrheit in der Wikipedia. Im Sinne von, das ist das, was in dem Lexikon steht. Das, was früher Brockhaus war, wo man sagte, hier, wenn wir uns nicht einig sind, guck mal in Brockhaus. Wenn wir uns nicht einig sind, schlag mal bei Wikipedia nach.
Brockhaus hat das letzte Wort sozusagen.
Ja, genau. Was da drin steht, das stimmt. So, das ist die Wahrheit.
Aber auf der anderen Seite, ich kann jetzt ehrlicherweise gar nichts Schädliches jetzt so daran finden, dass man...
Moment. Das Problem ist nur jetzt langsam, dass A, die Leute langsam müde werden, die brennen aus, weil sie sagen, weil letztendlich ist es ja anstrengend, weil wer gewinnt? Ja, wer gewinnt? Der den längsten Atem hat, immer weiter zu argumentieren, immer weiter irgendwelche Sachen rauszusuchen, neue Formulierungen zu finden. Und der dann irgendwann keine Kraft mehr hat, der hört er dann auf. So. Und also und wir haben noch das zweite Problem, ganz kurz.
Gerne.
Wir haben noch das zweite Problem, wir haben immer mehr Quellen. Wir haben immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen, wir haben immer mehr Informationen über irgendwelche historischen Ereignisse, Videos, Fotos und so weiter. Das heißt, irgendwann haben wir so viel auf der einen und auf der anderen Seite, dass wir uns eigentlich gar nicht, dass wir irgendwann gar nicht mehr sagen können, was ist jetzt überhaupt? Also wir haben so und so viele Argumente dafür, wir haben so und so viele Argumente dagegen. Was machen wir jetzt damit? Und darin reibt sich das auf. Also da an diesem und die Wikipedia ist da ohnmächtig. Bestes Beispiel dafür, den Artikel zur Homöopathie, den mussten sie sperren. Den mussten sie für jegliche Bearbeitung sperren. Da kann nichts mehr dran verändert werden, weil eben die Homöopathie-Befürworter und die Kritiker sich bis aufs Messer da so eine Edit War geliefert haben. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst War. Krieg, ja. So, und das ist einfach, da sind wir am Ende. Wir kommen mit der Form der Wahrheitsfindung, kommen wir nicht mehr weiter. Also wir kommen nicht mehr weiter, wir können uns da sozusagen immer mehr und Informationen an den Kopf schlagen, aber wir werden so keinen Konsens mehr finden.
Also witzigerweise, Franz, ist innerhalb der Wikipedia auch schon aus, weil es gibt inzwischen schon ein Zitat, das habe ich jetzt entdeckt, es gibt ein Bild von Kiefer, das heißt Böhmen nicht am Meer. Und dann war ein Verweis auf Kiefer und plötzlich sah ich, dass Böhmen nicht am Meer auch selber schon, dass dieses Zitat hat selber schon eine Wikipedia-Eintrag. Ne? Das heißt also, es ist jetzt schon sozusagen drüber, über die einzelnen Lemmata, Kurzlemmatas hinaus, ne? Kann also ein ganzer Satz und da wird dann also sehr schön aufgelistet, wo überall dieser Satz schon vorkam und so weiter. Sehr, sehr inspirierend. Ein sehr schöner Satz auch und ist ja ein Binnenland. Und gut, warum ich es gesucht habe, erzähle ich jetzt nicht. Also die das bedeutet, dass Wikipedia in sich also sich aufweicht in aus der harten enzyklopädischen Form, nicht? Und das eigentlich das sowieso, schon sucht, ja. Ne? Das finde ich erstens gut und zweitens, ich weiß nicht, Stefan, der sagt ja, Wikidata ist so der Ansatz, um aus der Falle zu kommen, weil Wikidata eigentlich alles fressen kann, habe ich das Gefühl. Das weiß ich nicht. Also erstmal natürlich alles, was statistische Ämter so machen, aber eigentlich auch könnte wirklich durchs Internet crawlen und Stoff einsortieren in irgendeiner Form. Aber das habe ich noch nicht ganz verstanden, was er da meint. Nicht so. Aber ich habe eine Frage hier konkret für uns, der Anknüpfungspunkt ist, wo du sagst, dass dieser Luhmann-Zettelkasten braucht Luhmann, um Sinn zu machen. Und wir haben ja jetzt so die Idee eines kollaborativen Zettelkasten,
ja, das ist mir,
wie gesagt, wo verschiedene Leute eben eintragen können. Und ja. Das heißt also, alle diese unterschiedlichen Sinnstrukturen, die eigentlich jetzt sozusagen um dich herum, um mich herum unterschiedlich sind, unterschiedlich funktionieren, wären dann eingeladen, dort aufzutauchen.
Genau, und hätten, also das geht natürlich genauso. Ja. Also ich sag ja, also theoretisch könnte man Luhmanns Zettelkasten nehmen und könnte den genauso in Mastodon reinhauen als Inspirationsquelle für das, was ich mir jetzt auch unter diesen kollaborativen Zettelkasten vorstelle. Natürlich. Aber worauf ich mich jetzt beziehe, das ist die Diskussion auch um den Zettelkasten, weil der eben so als ich meine, das ist ja schon, also wenn ich dann diese Fotos sehe, wenn sie mit ihren weißen Handschuhen dann in diesen physischen Zettelkasten rumblättern oder dann halt in einer Akribie das Ganze jetzt digitalisieren und ganz vorsichtig und verschlagworten und so weiter. Also da ist schon so eine Verehrung dahinter.
Das ist Humanforschung, natürlich. Das,
ja, aber da denke ich halt auch so, naja, dann anstatt das sozusagen immer weiter sozusagen so aufzubahren, ja, museumsartig darzustellen, dann macht halt was damit. Aber ich meine, man wird halt nicht da reingehen und dann sagen, ah, hier, das hat der Luhmann jetzt. Nee, das ist roh. Du hast dann nur noch die Assoziationen, aber du hast da nicht.
Ah, die haben ja eine andere Zielrichtung. Die sagen, wir sind ein Forschungsarchiv. Was hier heute gedacht wird, ist uns egal. Das ist für in 1000 Jahren oder noch mehr. Und da muss wenigstens klar sein, dass diese Karte die Karte ist.
Ja.
Na, sozusagen, das ist ja der. Nur für uns ist das so in dem Moment nicht produktiv und schon gar nicht verhaltensprägend oder so.
Genau.
Nicht?
Genau. Das wäre ja so, also sozusagen, ich stelle mir jetzt gerade vor, so einen Zettelkasten, das ist sozusagen, wenn der, also der Luhmann ist ja jetzt tot, das ist wie so eine Geisterstadt, so stelle ich mir das dann vor.
Genau.
Wo man noch so erkennen kann, also alles klar, hier sind wahrscheinlich mal Autos gefahren, hier ist noch ein Laden.
Dort war High Noon.
Genau, also irgendwie so
wie, da liegt noch die Kugel.
Wie so eine Geisterstadt, vielleicht wie man auch so Anmutungen, so Tschernobyl-Fotos da mal so sieht, ne? Also wo dann schon langsam irgendwie, nur dass da eben, das ist jetzt eben so. Und dann gibt es halt dann, und dann wäre ja die Frage, in so einen Zettelkasten könnte man ja jetzt auch hingehen, wie, also deswegen habe ich jetzt Tschernobyl erwähnt, da hat sich ja jetzt wieder sozusagen Natur hinbegeben und hat gesagt, also ist mir egal, es ist halt hier verstrahlt, ich komme damit zurecht. Und jetzt könnte man ja sozusagen mit einem vollkommen anderen Sinn, also man hat vergessen, dass das, also ich meine, diese Natur, die dort in Tschernobyl ist, der ist es egal, dass dort früher mal Menschen waren. Ja. Die Wildschweine, die dort jetzt sind und die Rehe und so weiter. Jetzt
still und leise vor sich hin.
Genau, und jetzt könntest du, Julia, zum Beispiel hingehen und sagen, pass mal auf, ist mir doch egal, ich nehme jetzt einfach diesen Luhmannschen Zettelkasten einfach wieder als sozusagen Inspirations- und sonstige Quelle und mach damit was vollkommen möglich, also zwangsläufig wahrscheinlich sogar was komplett anderes, oder? Das wäre doch eigentlich möglich.
Genau, das geht natürlich, klar.
Und du könntest ja genauso wie, sag ich mal, die Rehe in Tschernobyl, so könntest du ja auch auf diesen Assoziationsstraßen, die der Luhmann da schon mal hingelegt hat, könntest du folgen, könntest vielleicht auch ganz woanders abbiegen und könntest dann auch hingehen und könntest dort noch was draufschreiben.
Ah, das ist auch völlig normal. Also ich würde sagen, jede Stadt ist eine Geisterstadt.
Ja.
Also du gehst durch München, du gehst durch Paris, nicht? Tim Ulrichs, mit dem konnte man durch Berlin gehen, auch durch Paris. Und der hat also minutiös hat er angefangen zu referieren, wo man da gerade durchgeht. Nicht? Mhm. Also Häuser, Architekten, Stadtgeschichte, viele Gebäude hat er händisch ausgemessen und sowas, nicht? Und dann wurde klar, dass da, also man geht durch diese Stadt, nutzt die, man verändert die, aber die ganze Zeit ist man in einer gegebenen Großstruktur mit einem bizarre großen Informationsgehalt befangen, nicht? Und die heutigen, also verwerten ganz ungeniert das Ganze als Steinbruch und bauen da ihre eigenen Sachen draus und gleichzeitig werden sie dadurch geprägt, weil die Sachen lassen sich auch nicht so einfach verrücken, nicht? Und so weiter, nicht? Also hier in Lüneburg kämpft man dagegen, dass die Häuser einfach ausgehöhlt werden und dass nur noch die Fassaden da sind. Und also es gibt da wirklich, ist auch so ein Battlefield und aber das ist doch das Leben, so ist das doch.
Ja, genau, also, ich kann es einfach nicht akzeptieren, dass man so einen Zettelkasten, dass der sozusagen als Ruine stehen bleibt. Also das kann natürlich
passieren. Man könnte den so, wie du gesagt hast, also man könnte den theoretisch genauso in Mastodon reinklöppeln, wenn man sich die Nerven, wenn man die Nerven hat. Ja, ich meine, das sind 90.000 Karten, ja, also das ist schon ein Hammer. Aber rein theoretisch könnte man das dann genauso als Assoziationsquelle nutzen. Aber
das Gesamtwerk von Adorno auf einer DVD, nicht mal DVD, CD. Ne? Das, ich habe das mal gekauft. Also damals gab es das.
Kaufen Sie
dann,
hier.
Dann, ja, wirklich. Also, gesamt, also mit Briefen, mit allem, was so zur Verfügung war, ist da drin. Ne? So, also das ist nicht viel.
Ja, aber
ich würde wäre dagegen, weil wir kommen da nicht mehr gegen an. Dann hat man also diesen dicken Sack da. Ne? Ja. Und dann fängt man an mit seinem kleinen Kritzel.
Genau. Und, aber deswegen, und der Reiz wäre für mich eben, wenn man jetzt nochmal zu diesem Wikipedia, von diesem Wikipedia weggeht, zu sagen, naja, aber was wäre denn, wenn wir nicht kämpfen? Wenn wir nicht kämpfen um den Konsens, sondern wir überlassen den Konsens dem Zufall. Und der Zufall ist eben in dem Fall, naja, was ist anschlussfähig und was nicht. Und das bestimmt halt sozusagen jeder für sich in dem, was er sozusagen an den Zetteln zum Beispiel für sich wiederverwertet.
Und, aber da gäbe, ja, eine Regel ist aber dann, dass also der Einzeleintrag bleibt der Einzeleintrag eines jemandes, sodass du also, dass du da nicht reinschreiben darfst.
Genau, du kannst es kopieren. Ich meine, du kannst ja nicht fremde Tweets oder Tweets verarbeiten, das geht ja nicht. Also du kannst den ja nicht löschen oder so von jemand anders.
Ja, aber du kannst Wikipedia ja.
Ja, eben. Genau. Und das ist eben der Punkt. Also jeder bleibt bei sich, jeder kann sozusagen sein eigenes Ding machen und muss sozusagen nicht etwas von jemand anders übernehmen und kann aber trotzdem sich da was rausziehen. Und ich überlege, naja, wenn man halt eben nicht darum kämpft, also man muss sich nicht einigen, sondern man überlässt es der Selbstorganisation, man überlässt es dem Zufall, was kommt dann dabei raus? Also ich meine, alleine, dass wir uns jetzt schon so finden, das hat ja niemand bestimmt. Also niemand hat mir gesagt, ich soll euch auf Twitter folgen, so, sondern deshalb bin ich irgendwie drauf gestolpert. Da bin ich über irgendwen so und auf einmal findet sich eine Gruppe oder keine Gruppe, weil es ist ja eigentlich keine Gruppe. Also ich habe ja meine Leute und du hast deine Leute und jeder hat unterschiedliche Adressen, die er irgendwie liest. Aber trotzdem stellt man dann irgendwann fest, naja, man hat irgendwie so ein paar Leute, da folgt man irgendwie ziemlich vielen Leuten zusammen. Also man hat irgendwie dieselben, denen man irgendwie folgt und mit denen auch interagiert. Und dann hat man auf einmal so ein selbstorganisiertes, waberndes Ding, genau. Was man eigentlich...
Ich habe das jetzt in Realität erlebt, also in Real Life erlebt. Also diese Disfu-Gruppe, die bestand schon, als ich auf die gestoßen bin, ist auch jetzt schon wieder ein paar Jährchen her, und habe mich dann da mit eingeklinkt. Die hatten sich einfach gedacht, wir schreiben was, lesen wir doch mal und machen das immer irgendwie gemütlich hier bei Jens in der im Café, die haben sich jetzt erst, nachdem sie ein Buch zusammen gemacht haben, haben sie das erste Mal sich überhaupt einfach so getroffen, um sich als Gemeinschaft mal in irgendeiner Form zu planen. Nicht? Also wir sind mehr geworden, es gibt organisatorische Schwierigkeiten daraus, und was soll man jetzt davon halten? Dann hat einer gesagt, ja, wenn wir schon ein Buch gemacht haben, dann muss doch irgendwie eine Bindung da sein. Ne? Sozusagen, aha, wir machen...
Aber das muss man ja nicht.
Ne? Nee, also muss man nicht, aber, ja. Aber das war in dem Fall mal ganz wohltuend, weil bei aller Verschiedenheit dann eben einmal so ein Funke war, der dann auf einmal durch alle Gehirne gleichzeitig ging, auch ein Gespräch. Nicht? Das heißt jetzt nicht, dass wir uns jetzt regelmäßig treffen. Ne? Mhm. So, ne? Sondern das heißt nur, dass jetzt bestimmte Rahmenbedingungen fluffig wie immer. Und es gibt ja schon, gab ja schon immer Themen, die dann mehr oder weniger eingehalten oder nicht eingehalten wurden. Und also es bleibt so locker wie bisher. Aber es ist zum Beispiel klar, dass wir jetzt über Lüneburg hinausgehen wollen. Nicht sowas. Oder dass wir den Mondmann, dieses Restaurant oder Café gibt's nicht mehr. Also das hat alles so seine Geschichten. Und von daher ist so eine andere offene Struktur nötig. Und das macht er sogar noch offener. Aber ja. Dadurch, dass man sich jetzt mal getroffen hat, ist so die Verbindlichkeit im Gespür, sagen wir mal so. Ne? So wie diese KZU. Zwar unverbindlich locker, aber doch im Gespür ist eine Gemeinsamkeit. Nicht? Und dieses Gespür zu mehr bemerken, ne, ist ja auch eine Möglichkeit, diese Offenheit zu sichern. Also sie ist ja nicht sofort also eine als Bindeglied einen Riegel oder sowas, nicht? Sondern
ist also wenn irgendwer vorschlägt, einen Verein zu gründen, bin ich raus.
Ja, eben, genau. Das wäre bei uns ja genauso, nicht? Also ja. Und das sind jetzt Leute, die ich hier sozusagen auf der Straße treffe, ne? So, ja. Also der eine kommt immer aus Hamburg angereist und so und man hat so ein Kontakt, also manchmal hatte so nur einen indirekten Kontakt und einen, den begegne ich, aber die werde ich nie besuchen, also mit dem Fahrrad hier auf dem Weg und weiß aber, dass die beim nächsten, bei der nächsten Dispo-Lesung dabei sein wird, nicht so, nicht? Also es ist, ja, aber es ist eben nicht, witzigerweise, es hat eben, es ist eben nicht Unverbindlichkeit. Das ist der Witz. Es geht also über Unverbindlichkeit ein gutes Stück hinaus. Nicht? Also man hat auch so das Gefühl, dass man sich aufeinander verlassen kann. Ne? Das gibt es auch. Also ohne, dass man das jetzt verabredet hat. Nicht? Also würde man jetzt sagen, also was du vorhin gemeint hast mit diesen Versprechungen. Ne?
Ja, ja.
Ich werde das und das machen. Aber es finden sich schon Leute, die das, die dann bestimmte Funktionen auch übernehmen, meinetwegen einzuladen oder jetzt das Buch geht in die zweite Auflage und da hatten einige gesagt, da war, sie müssen nochmal nachgearbeitet werden, das macht er dann, ne? So. Also das, wie jetzt hier, du legst jetzt diesen Server an, nicht? Und ja. So.
Eben, nicht? Und das beruht halt auf Freiwilligkeit. Also das ist halt nicht, weil ich irgendwie eine Rolle habe, die ich jetzt erfüllen muss, weil ich in irgendeinem Verein bin, der mir sagt, ich bin jetzt Schatzmeister. Sondern das ist halt was ich mir überlegt habe, Mensch, das könnte ich machen. Also das wäre jetzt für mich nicht so viel Aufwand und ich fände das irgendwie cool, das mal auszuprobieren und vielleicht haben ja irgendwie Leute noch Bock mitzumachen. Aber es wäre auch nicht schlimm, wenn ich das sozusagen alleine für mich austeste und so weiter. Aber der Christian hat sich schon angemeldet und wer weiß. Also ich meine, aber das ist halt alles so, also ich habe manchmal so das Gefühl, das ist nicht so, dass man sich auf etwas einigt, dass man irgendwie einen Kompromiss macht, sondern es findet nur das statt, was sozusagen bei allen Seiten auch funktioniert. Also jeder macht nur das, was er selber kann.
Das ist doch eigentlich wie so ein, sozusagen, ich stelle mir jetzt so vor, so jeder ist so ein bisschen so sein eigenes Zahnrad. Und wenn man dann irgendwie so eine gemeinsame, sozusagen, also wenn sie ineinander greifen, dann ist es gut. Und wenn nicht, na mein Gott, dann ist es halt nicht schlecht. Also das ist nicht aufeinander angewiesen. Also das ist das und eine das und das andere ist, also keine Ahnung, ob da jetzt der Begriff sozusagen Anschlussfähigkeit sozusagen da irgendwie dafür doch, taugt.
Also ich glaube schon, also dass man irgendwie eine Veranstaltung organisiert und es gibt keinen Zwang, da hinzugehen und wenn halt trotzdem die Leute hingehen, dann macht das halt jeder, weil er da selber Lust drauf hat und weil er selber irgendwie für sich was ganz Eigenes rauszieht. Also als ich zum Beispiel mit Michael in was war das für ein Ort? Ich hab's schon wieder vergessen. Es war nicht, dabei bei dem Metaforum. Wo wir dort waren, da hatten wir alle drei ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was wir sozusagen jeder für sich von dieser Veranstaltung hatte. Also ich fand es für mich zum Beispiel interessant, die Konferenz sozusagen schräg anzuschauen, quasi nicht als Teilnehmer, sondern zu gucken, wie organisiert sich so eine Konferenz, was machen die Leute da, wie reden die miteinander. Was sind so die Mechanismen, die man so beobachten kann? Dann der Filterraum ist die ganze Zeit mit Kameras rumgerannt, haben Leute interviewt.
Ach, das Ding, was da letztes Jahr, was das habe ich nur so genau. Bruchstückhaft mitbekommen.
Und also so hat jeder aber für sich, also wir waren auch, wir haben auch uns auch immer nur zufällig wieder getroffen. Also es war ganz lustig, ich meine, der Ort war nicht groß, aber trotzdem ist irgendwie jeder so losmarschiert und wir haben uns ganz wenig abgesprochen. Also wir haben ganz wenig gesagt, treffen wir uns nachher. Also wir haben uns kaum verabredet, nur zu so Sachen wie, wann denkt ihr, wann wollen wir da wieder zurück oder so. Dann hat man sich irgendwie was ausgemacht, aber das war immer sehr fluide irgendwie. Und das fand ich ganz, ganz cool, weil letztendlich ist man zwar so zusammen hingefahren, aber man hat trotzdem irgendwie so sein Ding gemacht und es hat dann halt trotzdem zusammengepasst. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Also das ist einfach dieses nicht, man macht jetzt mit, weil man hat sich jetzt auf was geeinigt und man einigt sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, das und das zu tun, sondern es macht dann irgendwie dann doch jeder das, worauf er eigentlich Bock hat. Weil wir müssen es auch nicht machen.
Und wie ist das also meinetwegen, kommt dazu, dass also irgendwie 25 Leute kommen und plötzlich stellt man fest, dass dafür ja, dass die Situation ungenügend ist, diese 25 Leute aufzunehmen. Sei es also, dann müssen die wieder fahren oder dann hat man keinen Plan. Und entweder jemand, also meinetwegen drei tun sich dann zusammen und schaffen die Möglichkeiten, die man da vermisst, oder eben es passiert nicht und dann allgemeine Ratlosigkeit.
Genau, also wenn es sein soll, dann schafft sich daraus auch wieder eine neue Ordnung. Also denken wir mal, wenn das wirklich wichtig ist, also wenn man irgendwas macht und es wird wichtig, aus irgendeinem Grund, dann schaffen sich neue Möglichkeiten. Wenn es das aber nicht wird, dann ist es auch egal, wenn es im Sande verläuft. Aber
das hört sich so ein bisschen nach WG-Frust an, also dass dann alle sagen, ja, wir haben doch eigentlich nur hier den Raum und die Miete und ansonsten ist egal und am Ende sitzen sie doch zusammen und am nächsten Morgen ist also der Gemeinschaftsraum, die Küche oder was auch immer oder das Zimmer, in dem man sich getroffen hat, völlig verwüstet und dann breitet sich ja also sozusagen oft ziemlich einseitig Frust aus. Ja, die anderen das ja mal ganz toll finden. Und dann muss der sagen, stark genug sein zu sagen, ja, nee, auch keine Lust. Und das ist eine Erfahrung, die mache ich nur einmal und dann ist gut. Oder irgendwie, was passiert dann?
Na, ich glaube tatsächlich, also erstmal zum Beispiel jetzt mit dem Mastodon-Server, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht abschätzen, im Gegensatz zu so einer WG-Party. Ich meine, da ist abzusehen, wenn die eskaliert, was dann passiert. So.
Ja, aber, ja, nach jahrelanger, jahrzehntelanger Erfahrung.
Ja, so. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, ich bin jetzt Gastgeber und ich lade mir da einschlägige Kontakte ein, ja, die bekannt dafür sind, dass die gut Party machen, dann organisiere ich mir vielleicht vorher schon das Aufräumen. So, das kann man ja auch machen. Also, dass man vorher sagt, hier für den Fall der Fälle, das Ganze wird hier zu einer Abrissbude, wer hilft mir, das Ganze wieder aufzubauen? Das kann man natürlich machen. Aber in unserem Fall ist es ja so, wir wissen ja nicht, was passiert. Ich habe natürlich dann auch überlegt, so, was mache ich jetzt zum Beispiel mit so, es gibt ja, wie gesagt, diese anderen Mastodon-Instanzen, die haben ja dann Regeln. Und das sind ja dann tatsächlich Leute, die das auch umsetzen, die dann sich hinsetzen und sagen, ja, diese Regel ist jetzt erfüllt. Und da steht dann zum Beispiel sowas drin wie keine rassistischen Kommentare oder einfach nur keine Nazis oder kein ableistisches Verhalten oder keine...
Was für ein Zeug?
Ja, also ich müsste jetzt auch nochmal gucken. Aber, ich glaube, das ist sowas wie Behindertenwitze oder sowas. Ich glaube, das ist ableistisch. Von Able, von To Be Able irgendwas.
Ach, okay.
Ja, sowas, so, und dann, ja, aber dann sitzt dann halt irgendjemand und liest das und entscheidet dann, ja, das ist jetzt ableistisch oder das ist jetzt ein Nazi-Kommentar und jetzt sperre ich diesen Nutzer oder ich bitte ihn, das zu löschen oder wie auch immer. Und dann kommt halt zum Beispiel sowas dabei raus, wie es eben zum Beispiel mit Klaus passiert ist. Der hat sich bei so einem Mastodon-Instanz vor ein paar Wochen. Bei so einer Mastodon, ganz, ganz blau, ich hatte gar nicht geguckt, was ist das groß? Und ich meine, das war ja auch erstmal nicht so wichtig. Er hat sich irgendwie da schon eher mal angemeldet. Und das war halt irgend so ein CCC-Ableger irgendwie, die eben auch so ein Regeln hatten. Und ich glaube, er hat, glaube ich, nur 2-3 Tweets gebraucht und zack, boom, gesperrt, weil irgendwas war anstößig, irgendwas hat dann den Admin irgendwie da dran gestoßen und
der Konjunktiv sozusagen. Ja, im Konjunktiv hat er dann Dinge gesagt, die also da pfui Teufel waren. Ja, und die haben also nicht geschaltet, sondern die haben das als...
Das ging ja noch weiter, weil dann kam ja dann der nächste Admin und sagte dann so, nein, nein, ich habe mir, bevor ich den Account gesperrt habe, ich habe mir ein Gesamtbild gemacht. ein Gesamtbild.
Ja, genau, ich habe den ausgekundschaftet, genau.
Ja, ich habe mir ein Gesamtbild gemacht und das sieht man ja am Blog sofort, der ist ja hier gegen Gender und nee, den können wir hier nicht gebrauchen. Und dann fing der andere Admin, fing dann aber sogar noch mit der Selbstreflexion an und sagte dann, naja, aber wenn wir jeden sofort rausschmeißen, dann sind wir hier nur noch alleine. Also, ne, das kann es also auch nicht sein. Und von daher, ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das wird sich zeigen, was passiert, wenn irgendwer auftaucht, bei dem man irgendwie das Gefühl hat, das gefällt mir nicht. Wie geht man damit um? Also reicht es, dass mir das nicht gefällt? Fange ich dann an, rumzufragen? Würdet ihr den auch rausschmeißen oder sowas? Also das weiß ich nicht, was mir in dem Moment dann einfällt. Ob ich das dann als Trollerei abtun kann oder was mache ich mit jemandem, der kommt und für irgendwas wirbt, der irgendwie was anpreist, irgendeine Dienstleistung oder was mache ich, wenn irgendwelche Leute kommen, die irgendwelche Pornobildchen verteilen, ja? Ich meine, sage ich dann auch, nein, mach lieber bitte einen Hashtag #NotSafeForWork dran, so dass man weiß, dass es irgendwie Schmuddelbildchen sind und die nicht gerade auf dem Bürolaptop sich anschaut. Also, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich lasse es auf mich zukommen, weil ich mir denke, so, also erstens glaube ich nicht, dass die Resonanz so groß wird, dass ich mich überhaupt, aber keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht.
Also ich habe eine von euren Schiffshalterfischen da, die hat sich da bei mir auch gemeldet, kam an mit ich weiß nicht, was sie da geschrieben hat. Ich habe den Namen gesehen, ich habe den Ton gehört und habe sofort geblockt. Also weil ich gehabt, die wird jetzt von 3 fähigen Leuten wird die betreut oder vielleicht sogar noch mehr, nicht? Das muss ich jetzt nicht auch noch machen.
Betreut, ja. Nee, es gibt genug Betreuer. Das
stimmt. Ja, genau. Und dann musste ich jetzt nicht auch noch irgendwie, ich habe gedacht, habe ich andere Probleme, auf die ich abfahre.
Ja, aber ich meine, die Frage ist ja, wenn man das mal ernst nimmt, ich meine, die Frage ist ja wirklich, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Es kann doch nicht sein, dass wir sozusagen, das Einzige, was möglich bleibt, ist zu sagen, ja, das ist halt ein Vollidiot und mit dem will ich nichts zu tun haben und fertig. Also ich denke mir halt schon, klar, wenn mir jemand auf den Sack geht, dann blocke ich den auch und dann ist gut. Aber wenn es darum geht, wie ist was zu verstehen, also wie schnell beurteilen wir Leute aufgrund einem kurzen Text? Also ich meine, man muss sich ja überlegen. Ich meine, der Mechanismus ist, dass die Leute aus dem, was sie in ihrem eigenen Kopf sich zusammenstricken, ja, ein Text, den sie auf ihrem Display lesen, eine Persönlichkeit konstruieren, bei der sie sich sofort felsenfest sicher sind, dass die so ist, wie sie sich das vorstellen, ja, und daraus sozusagen eine Mission stricken, dagegen zu kämpfen. Und das ist ja nicht nur, das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt
nur. Aber dass sie das machen, ist ja im Grunde noch deren Sache. Aber das Problem für den Empfänger dieser selbstgestrickten Maßnahmen, kann das ja im Grunde seine gesamte Situation auseinanderhauen.
Eben,
ja.
Eben.
Das heißt also, ja wie Rufschädigung im Job. Ne?
Ja, ja.
Das heißt, genau. Irgendwann fängt es ja an, dass man sagt, nee, jetzt muss ich aber aufpassen, ne? Und entweder meine Organisation oder mein Produkt oder meine geistige Gesundheit werden hier direkt attackiert, nicht? Und in dem Moment geht es ja los, dass man gegenhält, nicht? Und dann hat man schon diese Situation, dass man also auf einmal Zäune, Regeln und was nicht alles braucht, nicht? Oder man verlässt den Ort. Man kann ja auch sagen, okay, dann das ist jetzt hier vergiftetes Feld, sollen mal die Giftschnecken drauf rumkriechen, aber ich suche mir ein gesundes Stück und schon hat man dann auf dem gesunden Stück jemand anderes hinten dran hängen, nicht? Also da ist eben, das ist, glaube ich, eine Gefahr, dass also solche sozialen Strukturen im Grunde institutionell sind, auch wenn sie es nicht wollen. Und damit also
dazu gemacht werden. Ja.
Genau.
Ja, eben. Und ich glaube aber, da sind wir noch lange nicht am Ende. Im Gegenteil, wir fangen ja gerade erst an zu lernen, wie wir mit sowas umgehen im digitalen
Rahmen. Ja, ich will das jetzt nicht als Verhinderungsgrund, sondern nur
weiß ich. Ja. Aber das ist ja die Erfahrung, die wir machen. Das ist eben, ich meine, das gab es schon, seit es Twitter gibt, dass man dann Leute irgendwie geblockt hat oder dass man gesagt hat, was ein Idiot. Aber ich sag mal, diese neue Qualität ist ja tatsächlich, dass diese Durchgriffsmöglichkeiten immer stärker werden, die dann eben heißen, jemand meldet dich und im Zweifel entscheidet Twitter dann, nee, das reicht nicht, haben genug Leute gemeldet, die sperren sie jetzt und schmeißen sich raus. So.
Und ich habe nochmal eine Klammer, Wikipedia. Die war, da heißt ja, ist ja die Geschichte, die Erzählung, dass die mal freier und so weiter war und jetzt ist es nicht mehr und so. Und dann ist aber, glaube ich, es kann sein, dass die unter der Last an auftretender, den Bestand gefährdender Probleme eben versucht zu überleben. So. Und jetzt würde ich sozusagen, ich gehe mit Wikipedia so um, dass ich sage, ja, das ist ein tolles Ding, das wird verhärten und es wird überholt werden, meinetwegen von Geschichten, wie ihr sie jetzt oder wie wir sie jetzt anfangen. Nicht? Also meinetwegen, dass man auf einmal neben Wikipedia freie Wissens- oder Wahrheitsverarbeitungsprojekte hat, die vielleicht das ergänzen, vielleicht dann auch überwuchern oder sowas, aber solange das nebeneinander existieren kann, ist ja super. Ne?
So, also nicht? Ich würde das jetzt mal nicht als Projekt ansehen von meiner Seite her. Also ich also das ist wirklich nur eine Idee, die da rumgeistert von
mir. Ja, aber also als Idee ja schon nicht einfach sozusagen so weiß nicht wie man einen Kiesel aufliest und dann wieder wegwirft.
Ja, genau.
Das ist ja nicht, ne, sondern ist schon voller Erwartungen, Projektionen. Ja. Und so weiter, nicht?
Also ja, ich freue mich einfach, was zu lernen, von dem ich noch keine Ahnung habe, wie es funktioniert und ob es funktioniert und was dabei rauskommt und mich mit
ja, Dingen
zu beschäftigen, die noch nicht
in einem Jahr sind. Sagst du, nee, nicht mehr, ne? Aber irgendwie ja. Acht Leute
aber dann hat man die Erfahrung gemacht.
Die erzählen davon und jemand anderes fängt an und also ist ja so wie so ein Brodeln, ne? Also ist ja nicht damit zu Ende, sondern es ist dann gewesen und es ist eine Geschichte, die sich in der Realität durch sich selber fortsetzen kann. Ne? Es ist eben so, wie Wikipedia ja auch zerfallen kann oder ja, so ja. Verhärten, dass der Stein untergeht oder irgendwie was, nicht? Das nur eben Wikipedia wehrt sich, weil es ja viele Leute gibt, die da was von haben. Und es gibt natürlich auch gefräßige Fische, die dann Wikipedia gerne angliedern möchten. Nicht? Das ist ja auch offensichtlich. Und wird sich dann verändern. Aber klar. Nebenbei kommen, ja, schwierig wäre, wenn jetzt das, was hier jetzt passiert, von vornherein niedergebügelt würde. Nicht? So.
Ja, aber ich meine, selbst das ist Teil, also ich sehe das auch mit Twitter, ich meine, das war mir klar, dass das nicht ewig so weitergeht, also dass sozusagen diese Spannungen, die da erzeugt werden, die dann auch wieder massenmedial verarbeitet werden mit irgendwelchen tollen Persönlichkeiten, die dann sagen, nein, da, dieser Hass im Online und so, ich meine, es ist ja auch so, die kriegen ja auch die Nachrichten, also es ist ja nicht so, dass das jetzt erfunden ist, also natürlich machen die Leute da mit und hauen halt alles raus, was geht. Und das reicht eben von Liebesbekundungen bis zu Morddrohungen. Also da ist halt alles dabei. Nur die Frage ist, wie sortiert sich das? Also wie schafft man ein Umfeld, wo man es schafft, damit umzugehen, dass sowas passiert? Und ich glaube, ich weiß nicht. Also kriegt man es kognitiv auf die Reihe, dass die Leute in der Mehrheit lernen, dass alle Sinnzuschreibung sozusagen in unserem Kopf stattfindet und sozusagen das Ausmalen der Gewalt, das findet ja in den Persönlichkeiten statt. Mhm. Das ist ja wie wenn du einen Thriller liest. Ich meine, dann gruselt es dich ja auch nicht, weil da irgendwo jemand dir ein Messer an den Hals hält, sondern du liest ein Buch und du stellst dir das vor. Dass da jemand ein Messer an den Hals hält. So. Und ja, genau. Ich meine, das ist ja schon ein Unterschied. Aber es ist natürlich nicht, trotzdem löst das ja was aus. Das darf man ja nicht negieren. Mhm. Aber die Frage ist, wie können wir damit umgehen, dass es eben sowas geschrieben steht und dass Leute das zu sowas gebrauchen. Aber dass man es halt trotzdem nicht die Leute ausgrenzt, weil sie eine andere Meinung haben oder weil sie irgendwie eine andere Sprache gefunden haben, eine andere Form miteinander umzugehen, in Ironie miteinander reden. Ich meine, ich glaube, 80% der Tweets, die ich so raus habe, die sind ironisch. Und das muss man auch erstmal schnallen. Wenn man mich dann kennt, dann weiß man es. Also irgendwer hat mir dann bei meiner Lektüre von irgendwas habe ich aber ein paar Kommentare geschrieben und dann hat mir jemand auch geschrieben, so, ja, ich fand das ja witzig, was du geschrieben hast. Ja, das war auch witzig gemeint, aber das muss man dann manchmal auch erstmal wissen. Ja, und so, so ist es sozusagen, so stellt sich das dar und damit müssen wir irgendwie umgehen lernen.
Und noch komplexer ist ja, was ja also bei diesen KZU-Experimenten läuft, dass man also tatsächlich doppelbödige soziale oder Interaktionen anzettelt oder dass man sozusagen symbolisch interagiert. Das heißt, dass man also eigentlich lesen muss, was hat er jetzt gesagt, was hat der andere gesagt, was hat er da gesagt, wie reagieren die Inhalte aufeinander, sondern wie reagiert dieser Sachverhalt aufeinander, nicht? Also, weil wenn du hier meinetwegen mit jemandem vernünftig redest, du meinst das zu tun, und dann nimmt sie auf einmal einen Topf und schmeißt ihn auf den Boden, irgendwie wirklich voll Suppe, dann ist das ja auch sozusagen nicht mehr die reine Inhaltsebene, sondern dann das ist so eine drastische Tat.
Und genau.
Man fragt sich auf einmal nicht, was, also wir sind jetzt offenbar nicht mehr auf der Kommunikation, sondern auf der Interaktionsebene und müssen jetzt Interaktion wieder in Kommunikation übersetzen oder so, nicht?
Genau.
Und was weiß ich, meinetwegen, wenn man aufdringlich lobt, nicht? Also was heißt also, man hängt sich in irgendeinem Thread, ne? Und jeder Zweite wird also irgendwie damit bedacht, dass man ihn toll findet, toll. Ne? Nee, so, irgendwie sowas, ne? Irgendwann ist das nicht auch, ist ja vor allen Dingen ist es nicht mehr zu ertragen, weil es wird erst nicht glaubwürdig, ne? Dann fragt man sich, warum macht er das, ne? Dann hat man da Hypothese zu, dann versucht man den zu fragen oder man blockt ihn einfach, nicht? Also es gibt auf jeden Fall Reaktionen, die also über die über das laufende Geplänkel sozusagen hinausgeht. Und dass es das im Grunde erstmal überlebt, finde ich also schon alleine erstaunlich, nicht? Dass also im Grunde genug Leute da sind, die Schmiermittel bilden, die versuchen Brücken zu bauen oder die Peinlichkeiten mit Nebenkommentaren zurechtdrücken. Das ist ja auch im Leben so, nicht? Wenn du mit Fünfen redest und einer fängt an, sich also wirklich, sondern es gibt so eine Grenze, wo es nicht mehr geht, aber man versucht ja immer noch zu integrieren, nicht? Also man denkt immer, also was hat der jetzt, ne? So, und dann sag mal, musst du vielleicht auf Toilette oder warum hiebelst du so rum? Oder keine Ahnung, nicht? Also man fängt dann eben an und wenn das aber nicht aufhört, dann ist irgendwann sozusagen der Therapeut am Zuge, nicht? Also, ja. Dann kommt
bitte zieh die Hose wieder an. Jetzt ist gut.
genau, weil das geht auf der Ebene von also einem Zettelkasten. Ja. Man stellt sich das immer so zahm vor, aber es ist es nicht.
Ja, nee.
Das ist so errungen. Das ist also Etikette findet eben am besten unsichtbar statt. Nicht? Also wenn einer schon kommen muss und sagen muss, also hier, man geht bei der Dame auf der rechten Seite und verhindert damit,
vorbei, ja.
So, das ist vorbei, das geht nicht mehr, weil also Etikette hat sich inzwischen im sogenannten natürlichen Verhalten angesiedelt, nicht? Und das wird, denke ich, in den Sprech- und Twitter- und was auch Gewohnheiten wird um sich greifen, damit das für die Mehrheit lebensfähig ist, also oder ins Leben.
Na, ich glaube ja, aber vielleicht ist es auch gar nicht so, dass dieses, wir müssen alle zusammen klarkommen, sondern dass es okay ist, wenn man sich sozusagen auch rauszieht, dass es okay ist, wenn man sich sozusagen gemeinsam ausschließt in dem Sinne von, dass man sagt, naja, ich kann jetzt eure Regeln nicht mehr mitmachen, weil sie mir nicht taugen, weil ich einen anderen Umgang habe, zum Beispiel zu twittern, weil ich brauche meine Ironie, ich muss auch mal hassen können, ich muss auch mal schimpfen können, ich muss auch mal irgendwie was schreiben, was man auch mal falsch verstehen kann, was so formuliert ist. Also zum Beispiel habe ich gestern einen schönen Tweet gesehen von jemandem, der den aber auch gleich wieder gelöscht hat, wo ich mir dachte, ja, das ist aber, ich verstehe, warum er gelöscht wurde, aber der war eigentlich total cool, da ging es irgendwie um Wer für denjenigen, für den Gott gestorben ist, für den musste als nächstes jetzt der Mensch sterben. So, aber das war halt metaphorisch gemeint und das war aber so geschrieben, dass wenn du ihm jetzt bösen Willen unterstellst, dann kann man das natürlich auch irgendwas dann musst du Menschen umbringen oder so. Weißt du, so konntest du das lesen. Aber ich habe das schon metaphorisch lesen können und da war es halt dann genial. Also jetzt kann ich mich genau.
Ja, sagen, aber klar, okay.
Das ist nicht toll, aber so in dem Sinne. Und wenn du diese Abstraktionsebene halt nicht mitdenken kannst oder nicht mitdenken willst oder wie auch immer, dann kommst du halt in einem gewissen Sittenkreis sozusagen nicht zurecht. So, und dann zieht man sich halt raus. Dann ist man eben.
Aber als Künstler halt ist dann, als Künstler würde man sagen, so, das ist, muss alles erlaubt sein, nicht? Also du musst ein Schwein auf der Bühne schlachten können und was auch immer, nicht? Also
ja, aber du musst vielleicht nicht ein Schwein auf der Bühne eines Kindergartens schlachten können, verstehst du?
Ja, genau.
Das vielleicht nicht. Also da kann man sich dann gute Gründe überlegen, warum das vielleicht keine gute Idee ist, ja? So. Ich meine, das kommt halt immer drauf an, ne? Es ist immer der soziale Kontext, unter dem man sich begibt. Also ich muss ja auch nicht in ein Kinderforum, was irgendwie für Kinder ist, die sich irgendwelche lustigen Lehrfilmchen anschauen oder sowas, da muss ich ja sowas auch nicht schreiben, da muss ich mich ja nicht anmelden. Nee, das muss ich ja nicht machen, das ist ja Käse. Also da lasse ich die Kinder da Kinder sein und suche mir einen Rahmen, wo das möglich ist. So. Und dann ist halt die Frage, wo kann das passieren? Und bei Twitter ist es eben offensichtlich jetzt so, dass das eben sich auseinanderdifferiert, dass es eben Werbekunden gibt, die wir halt dann nicht mehr sind. Weil die Werbekunden, die sollen gefälligst Nachrichten kommentieren und irgendwelchen Prominenten schreiben, wie sie toll sie sind oder was, keine Ahnung.
Befriedigend in so einer Ecke sozusagen, hier sind wir alle Trolls und Hacker und ein paar Künstler eingesprengselt, ist ja auch doof, weil man möchte ja nicht sozusagen in dieser, das ist ja der Kunstbetrieb, wo dann alle Interessierten sich mit irre radikalen Sachen aneinander langweilen.
Genau.
Das ist ja, also für mich ist das ja total abstoßend, deswegen bin ich
sich sozusagen, und da finde ich eben das Gute an Mastodon, dass eben diese Offenheit trotzdem gewährleistet ist, weil du kannst dich ja mit allen möglichen Instanzen verbinden, du kannst ja mit allen möglichen Leuten, die musst du erstmal ein bisschen suchen, klar, da muss man ein bisschen mehr Mühe investieren, aber nichtsdestotrotz kommst du ja überall dann ran, also du kannst halt dich auch mit allen möglichen Leuten vernetzen und allen möglichen Leuten thematisch dich auseinandersetzen. Diese Offenheit ist auch sehr wichtig. Also ich will ja nicht eine nächste Gruppe, also ich will ja keine Gruppe, ich will ja kein Einschließungsmilieu, kein Verein, wo man irgendwie jede Woche dann nur noch mit seinen fünf Handeln da hockt. Also das finde ich furchtbar langweilig. Also das finde ich auch doof. Und deswegen Mastodon, weil es eben wirklich eine eigene Öffentlichkeit hat, ähnlich wie Twitter.
Finde ich auch toll, dass man da so auf diesen Globus klicken kann und dann hat man daneben, also die werden einem alle gerade irgendwie Leute werden dann einem im Grunde lang, da hat man die Timeline von allen, nicht so.
Genau.
Das ist auch, wobei ich aber Mastodon noch nicht fleißig bin. Also ich muss sagen, im Augenblick ist noch Twitter das Witzigere für mich, aber das andere ist schon sehr lockend. Aber es ist also gut, das ist auch Arbeitskapazität. Also man kann das ja auch nicht einfach so leisten, alles, nicht? Also schon allein zu lesen, was einem angeboten wird, was man lesen könnte.
Du warst jetzt auch auf diesem Quoto-Server?
Ja, genau.
Ja, genau.
Da bin ich.
Der ist ja insofern sehr geschickt als Zugangsort, weil, so wie ich das jetzt von dem Admin verstanden habe letztens, hat er wirklich zu allen möglichen Instanzen den Server quasi schon verbunden. Also in dieser öffentlichen Zeitleiste, die da sozusagen sichtbar wird bei Quoto, da ist auch ein Haufen Zeug drin. Also da sind auch ganz, ganz viele, das hat man jetzt zum Beispiel bei der neuen Instanz von die ich jetzt mit aufgemacht habe, hat man jetzt noch nicht, weil der Server ist jetzt sozusagen erstmal noch ganz am Anfang, der muss sich erstmal mit allen möglichen verbinden und ich glaube, dieser Admin von diesem Quoto, der hat da auch irgendeinen Trick, wie er quasi auch noch die ganzen Tweets reinholt, die nicht quasi auf dem Server landen durch Leute, die interagieren mit den einzelnen Instanzen. Also da, der ist da wohl sehr, sehr fit. Also den würde ich, also ich werde da meinen Account auch behalten, weil ich da sozusagen auch die Verbindung zu dem Rest der Mastodon-Welt gerade auch schon so ein bisschen aufgemacht habe. Und ich werde mir dann einfach die interessanten Sachen, die jetzt so zu meinem Zettelkasten-Experiment passen, werde ich mir dann einfach rüberschieben, quasi in die Instanz rein. Weil dann hat man vielleicht auch nicht so viel Traffic dann. Ich weiß nicht, wie viel dieser Host dann da hergibt, das weiß ich nicht, das muss man dann sehen, aber ich habe mir auch schon überlegt, ich werde auf jeden Fall diesen Foto-Dings auch erstmal behalten. Also ich habe jetzt nicht vor, da jetzt nur noch in diesem Zettelkasten zu hocken, weil das, glaube ich,
am Anfang du Arme.
Am Anfang wäre das, glaube ich, ein bisschen traurig. Ja, hallo, ist hier noch jemand in meiner Höhle?
Ich mag das, wenn Sachen so sich vorantasten und organisch entwickeln, dann nicht irgendwie so, hups, und jetzt muss alles so das fertig eingerichtete Wohnzimmer oder so, finde ich scheiße. Ja. Also das wäre mir genau. Aber das ist ja, also ich bin gespannt, weil ich hätte schon auch Lust, also solche, sagen wir, Anführungsstrichen Karteikarten oder entsprechende Tools mit einzubringen und dann damit zu beizutragen. Aber mal gucken. Also es kommt eben darauf an, wie ich damit zurechtkomme, genau, und fähig ist. Also Bock reicht manchmal nicht. Also genau. Ja.
War aber noch sehr Glück am Ende.
Genau, ich bin auch jetzt müde, muss ich sagen. Ich,
ja, ich es ist um 10.
So ein Spanner. Ja. Ach, ist auch schon 10. Ja, guck mal. Ja.
Es ist ja die innere Skype-Mittwoch-Uhr. Ab um 10 schlägt sie zu.
Wenn das erschlafft, dann also ins Gehirn dringt, dann ist das so 10 Uhr.
So. Alles klar, dann machen wir heute Feierabend. Ja, also Zettelkasten.social.
Ja, genau. Zettelkasten.social.
Ja, und ganz viel wichtig. Also ich habe immer nicht so richtig verstanden, was das jetzt, worauf das hinausläuft. Ich habe ja immer nur diese kleinen Häppchen Ausrufe von, was gerade so läuft. Und auf die Weise ist das auf einmal so, hat so ein Gesamtzusammenhang geworden. Und das ist sehr spannend. Und wenn ich da mich drauf anmelden will, dann werde ich nochmal.
Wie gesagt, keine Eile.
Nee, gut, gerne. Aber das muss ich auch dann technisch hinkriegen und dann weiß ich dann, wen ich mich melden kann.
Danke, Frank.
Alles klar. Ja, Frank ist auch. Vielen Dank.
Ja. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.